Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung und zwar der zweiten Ausgabe vom Kreuzfeuer, die Spielebranche von April bis Juni 2026. Und ich blicke heute erneut mit Eike zurück auf das, was so in den letzten drei Monaten in der Welt der Spiele passiert ist. Also wie gesagt, im zweiten Quartal des Jahres. Vor drei Monaten, da ging es ja in der Pilotfolge dieses neuen Podcast-Formats unter anderem um Highgard, Resident Evil 9, Crimson Desert, um Nvidia und diese umstrittene KI-Bildoptimierung, also DLSS5, sowie um die Strategien von Microsoft und Sony. Und letztere sorgten ja auf unterschiedliche Art bei ihren langjährigen Konsolenfans für Kopfschütteln und sie sind auch heute wieder dabei, werden die Themen so ein bisschen dominieren, aber jetzt begrüße ich erstmal Eike, hallo.
Hallo, schön, dass es mal wieder klappt, beziehungsweise in unserem regulären Turnus, das ist ja alle drei Monate angesetzt.
Ja, ich freue mich auch sehr und hoffe, dass bei dir nicht so ein Hitzedom lauert.
Ach, doch. Das kann ich mit Gewissheit sagen. Doch, doch.
Ja. Und wir haben ja beide Katzen und der Unterschied ist, ich musste meine Tür gerade zumachen, deswegen ist es hier noch ein bisschen wärmer tatsächlich, denn die drei Kitten, die wir jetzt seit ein paar Wochen haben, die würden mich hier einfach fix und fertig machen in meinem Arbeitszimmer. Ich habe das mal ausprobiert, ich habe da keine Chance. Wie sieht es da bei dir aus?
Ach, wir sind ja gerade aus dem Urlaub wieder da und haben unsere Katzen aus der Pension sozusagen geholt. Also die kommen dann immer zu ihrer eigentlichen Besitzerin. Eigentlich sind das ja in Anführungsstrichen Pflegekatzen, die seit, ich weiß gar nicht, jetzt seit drei Jahren bei uns wohnen. Und dann im Urlaub sind sie dann immer bei ihr. Und da haben wir sie abgeholt und noch sind sie etwas aufgeregt.
So wie. Ach, die sind dann bei der eigentlichen Besitzerin, von der ihr die Katzen habt.
Genau, also das ist, wir haben da so eine Art, es ist so eine Art Patchwork-Familie. Also wir kümmern uns quasi gemeinsam um die Katzen, was sehr praktisch ist, weil dann immer, eigentlich fast immer jemand da ist, der sich darum kümmern kann und weil diese Katzen wirklich nicht so gut alleine sein können. Und ja, und die noch, also es ist nicht, glaube ich, nicht so wild wie mit drei Maine Coon-Kitten, aber ich werde hier auch belagert.
Du hast ja im privaten Discord-Channel von Spielvertiefung Fotos gepostet und die sind ja ganz knuffig. Das sind ja Bengalen, ne?
Ja, genau.
Ja, ganz tolle Tiere. Also ich, wie gesagt, meine Tür ist zu. Ich hoffe, ich kann hier frei sprechen und arbeiten. Denn alle Versuche, die ich hier unternommen habe, um mit Brettspielen bestimmte neuralgische Punkte meines Büros zu sichern, wie das WLAN-Modul, den Rechner, hinten die Kabel, die sind komplett in die Hose gegangen, weil die drei die einfach alle zerstört haben. So.
Ja, das ist, was Katzen tun.
Ja, dann kommen wir doch mal zu der Spielebranche. Und wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen unterhalten, so einen Aufhänger gefunden, alles wird teurer, ne?
Genau. es wird alles deutlich teurer und das hat einen sehr beliebten Grund, auf den wir kommen, der fängt mit K an und hört mit künstlicher Intelligenz auf. Das ist so mit der Hauptaufhänger, weshalb Dinge passieren, die so gar nicht passieren sollten eigentlich.
Ja, ich frage mich ja auch schon, wann die Wasserpreise dann steigen, ne? Weil diese Rechenzentren brauchen ja sehr viel zur Kühlung. Und das würde mich auch nicht mehr wundern, wenn es irgendwann eine Sondersendung gibt, dass jetzt...
Ja, mich auch nicht.
Nicht nur RAM und Konsolen, sondern auch Wasser... Grundnahrungsmittel. Und die Luft, die fehlt auch noch.
Ja, stimmt. Das kann man bestimmt auch noch irgendwie für Datenzentren verbrauchen, würde ich sagen. Das geht bestimmt.
Dann fangen wir doch mal an. Im April 2026 und wir starten mit den beiden Großen, mit Sony und Microsoft. Denn da ging es eigentlich weiter mit Umbau, Restrukturierung, Ankündigung und allem Möglichen. Sony hat zum Beispiel, da du gerade die KI erwähnt hast, bestätigt, dass man investiert, auch in KI und Bildoptimierung. Und zwar hat man die britische Firma Cinemersive Labs gekauft. Die konzentrieren sich auf Machine Learning, 3D-Erlebnisse und sowas. Und da will sich Sony auf technischer Ebene für die Grafikentwicklung der Zukunft rüsten. Und wir beide haben ja auch gesprochen über Arc Raiders. Da kam ja auch schon maschinelles Lernen zum Einsatz bei der Bewegung der Drohnen.
Genau.
Und es war abzusehen, ne, dass Sony da auch investiert.
Ja, also man sieht es ja auch mit PSSR2. Das ist ja auch schon im Grunde so Machine Learning basiert, weil diese ganzen Upscaling-Sachen ja über diese Algorithmen funktionieren, ne? Und das ist, glaube ich, zielt das stark. Also jetzt diese Meldung vor allen Dingen zielt besonders stark, glaube ich, darauf ab. Also dass man da so ein bisschen so eine eigene Software und so ein eigenes System quasi weiterentwickeln kann, wie man es jetzt ja schon mit für die PS5 Pro und so getan hat. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das jetzt, wo Sony sich jetzt darauf bezieht, also die, das hier sich genau darauf bezieht, dass man da weitergehen will, natürlich mit Blick auf die PlayStation 6, die ja angeblich immer noch nächstes Jahr erscheinen soll.
Ja.
Wenn man dann ganz fest dran glauben möchte.
Da gab es jetzt kürzlich Gerüchte, wie immer sind das Leaks von angeblichen Experten, die haben dann mehr oder weniger guten Ruf und die einen sagen so, die anderen so, aber das letzte Gerücht kam dann wohl aus irgendeinem Embracer-Dokument, also von dem Riesen-Publisher, und da stand wohl drin, dass die davon ausgehen, dass die erst 2028 oder 29 sogar erscheint. Das wurde aber kürzlich dementiert mit dem Hinweis darauf, dass so eine Hardware, wenn die mal für einen bestimmten Zeitraum produziert ist, dass man die nicht einfach mal so ein, zwei Jahre weiter verschieben kann. Denn eigentlich wäre 2027 der richtige Rhythmus, ne?
Ja, also rein zeitlich ist 2027 der typische, würde ich sagen, in den letzten paar Konsolengenerationen der typische Sony-Rhythmus. Und da ist bestimmt auch was dran, weil wenn ich das richtig verstanden habe, muss man ja für die Produktion von Sachen so bestimmte Produktionsfenster buchen bei den jeweiligen Herstellern. Das ist ja ein sehr komplizierter Herstellungsvorgang von den Chipsätzen und so weiter. Und da muss man, glaube ich, im Voraus bestimmte Zeitfenster buchen, damit dann auf den Produktionslinien entsprechende Chips, hier in diesem Fall sind es dann ja also diese Komplettchips für die Konsolen hergestellt werden können. Unter anderem und wahrscheinlich auch Speicherchips. Und deswegen ergibt es schon Sinn, das muss man lange im Voraus machen. Und deswegen ergibt durchaus Sinn, dass man sagt, wir haben das jetzt, also wir können da nicht von zurück. Also wäre ein Argument, was ich verstehen würde. Es gab ja während Corona, gab es ja so eine große Krise von Autoherstellern, wilde Tangente an dieser Stelle, aber gab es eine Krise bei Autoherstellern, die Basischips nicht mehr hatten für ihre Autos, wodurch viele Autos nicht mehr ausgeliefert werden konnten, weil man sich am Anfang von Corona verschätzt hatte, was die Krise der Wirtschaft angeht und gesagt hat, wir brauchen die Chips nicht zu bestellen, und dann wurden die nicht produziert und dann hat sich es anders entwickelt und dann saß man da, weil man dann nicht kurzfristig sagen kann, übrigens TSMC, wir brauchen, oder das waren andere Hersteller, aber in diesem Fall wäre es wahrscheinlich auch TSMC, wir brauchen doch noch 3 Millionen Chips für, weil dann sagt TSMC, fragt in 2 Jahren nochmal. Also das Argument verstehe ich durchaus. Auf der anderen Seite sind die Kosten jetzt gerade von, ich weiß halt nicht genau, wie das funktioniert. Wir kommen ganz am Ende nochmal zu einem Thema, wo es auch darum geht, dass halt Speicher zugekauft werden muss. Speicher ist gerade ein sehr knappes Gut, gerade schneller Speicher. Und jetzt ist natürlich hier die Frage, macht es denn Sinn oder gibt es denn Sinn, eine Konsole zu produzieren, wo du Speicher zukaufen musst, vielleicht in Form von einer SSD oder von Flash-Chips oder was weiß ich, wo dann der Speicher so viel kostet wie der Rest und am Ende hast du ein Produkt, was du gar nicht richtig verkaufen kannst, weil für, weiß ich nicht, 1.500 Euro kauft vielleicht gar nicht jeder eine PS6. Das ist natürlich das Gegenargument, wo man sagen kann, ey, mit die Pro könnt ihr jetzt noch 2 Jahre verkaufen, das ist noch eine Konsole, die ist gut genug und dann kann die PS6 kommen. Ich kann beide Aussagen verstehen, man müsste wahrscheinlich dabei sein oder sehr gute Quellen haben, um genau zu wissen, wie steht's denn mit den Lieferketten und wo sind denn schon die Bestellungen eingegangen, und ich glaube, das wissen nur sehr wenige, und ich glaube, die haben Verträge unterschrieben, dass sie nicht mehr aus dem Keller von Mark Cerny rauskommen will.
Ja, und man darf natürlich nicht vergessen, dass Sony noch gar nichts Offizielles gesagt hat, was den Release angeht. Gegen so eine lange Verschiebung über 2 Jahre jetzt auf 2029 spricht ja auch ganz einfach, dass die Hardware dann vermutlich veraltet ist. Das klingt jetzt krass, aber es geht so schnell. Und dass man dann nicht mehr dieselben Preise aufrufen kann, die man vielleicht 2027 aufruft. Und im April 2026, apropos Preis, was kostet denn die PlayStation 6? Da ging Insider noch davon aus, dass die minimal $700 kostet und Ende 2027 erscheint. Wir werden am Ende des Podcasts da noch ein paar hundert Dollar draufpacken. Du hast es ja schon angedeutet, ne?
Ja, ja. Es kommt halt einfach drauf an, was es für Verträge gibt, ne? Und wie lange im Voraus Preise auch festgeschrieben werden können. Das weiß ich nicht, das ist halt einfach Guesswork. Da ist natürlich, aber ich weiß nicht, ob Sony jetzt in der Produktion so eine Marktmacht hat, dass sie einem Chip einem Micron zum Beispiel, der diese, der diese Speicher halt produziert, dass sie einem Micron sagen können, ey, wir nehmen euch im Frühjahr 2027 15 Millionen Chips von Marke X ab, aber wir machen jetzt schon mal den Preis fest, also in Mitte 25 vielleicht, machen jetzt schon mal einen Fixpreis aus, der keine Marktbewegungen mehr zulässt. Ich weiß nicht, ob die Marktmacht von Sony groß genug ist oder ob Micron da sagt, naja, wir können euch die Chips machen, aber wir gucken dann mal in der Woche vorher, was sie kosten. Das ist, da kommt es, glaube ich, sehr stark auf die, einfach ganz doll auf die Vertragswerke drauf an. Wenn ich mir jetzt das angucke, jetzt gerade so, würde ich sagen, da sind die Speicherhersteller gerade diejenigen, die die Preise frei diktieren können, und dementsprechend würde die PS6, glaube ich, doch deutlich teurer werden als das, was da jetzt kolportiert wurde. Wenn du sagst, diese Hardware ist veraltet von der neuen Konsole, das stimmt wahrscheinlich. Also das stimmt in einem relativen Sinne, natürlich. Ne? Also die ist dann 2 Jahre alt und es gibt Besseres. Aber die Frage ist ja, wenn es quasi vorher keine Konsole gibt, die besser ist, dann ist das ja ein sehr relatives Verhältnis zu Leistungsfähigkeit. Natürlich gibt es PCs, aber der durchschnittliche PC-User hat gerade echt ein Problem, überhaupt eine SSD zu finden, die er bezahlen kann, ohne ein Körperteil dafür verkaufen zu müssen. Oder 2 RAM-Riegel, dafür muss man mittlerweile einen kleinen Konsumkredit aufnehmen. Deswegen weiß ich nicht, wie das sein wird. Und das ist auch wieder nur Raten, aber wie das sein wird, wenn man von der Situation jetzt ausgeht, dann spielt das vielleicht Ende 27 gar nicht so eine große Rolle, was sein könnte, weil sich's eh keiner leisten kann. Und dann ist es doch ein sehr relatives Verhältnis von, wie veraltet ist es, nur weil es theoretisch was Besseres gibt. Ich glaube schon, dass sie dann immer noch $600-700 aufrufen könnten und die Leute es bezahlen würden. Selbst wenn die Hardware dann schon ein bisschen älter ist. Egal, ob es 10 Leute gibt, die einen besseren PC haben. So.
Ja, auf jeden Fall hatte Sony dann im April auch Fakten geschaffen, was die PlayStation 5 angeht. Damit haben schon alle gerechnet. Es gab eine Preiserhöhung. Und zwar wurde der für die aktuellen Konsolen aufgrund, Zitat, des Drucks in der globalen Wirtschaft, und den hat Eike gerade mit den Körperteilen recht gut beschrieben, zum dritten Mal erhöht. Und die kostet also seit dem 1. April in jeder Variante 100 € mehr, und damit liegt sie ja schon bei 600. Und von daher ist dieser Schritt zu den 700 für eine PlayStation 6 auch eigentlich fast viel zu klein, wenn man berücksichtigt, dass die Lage sich ja eher verschärft. Und damit kommen wir auch zu Microsoft. Da ist die Restrukturierung in vollem Gange. Da wird richtig aufgeräumt im Hintergrund. Und das erkennt man auch schon an den Namen und so weiter, da wird dann viel ausgetauscht. Also statt Microsoft Gaming heißt es jetzt Xbox, und die neue Geschäftsführerin Asha Sharma, die ja zuvor für die KI-Abteilung bei Microsoft zuständig war, die leitet ja jetzt diese digitale Unterhaltungssparte, und die nennt sich eben nicht mehr, wie unter Phil Spencer seit 2022, Microsoft Gaming. Damit wollte er übrigens alle Spielebereiche vereinen, als man Activision Blizzard übernommen hatte. In Zukunft gibt's ein neues 3D-Logo, das sieht gar nicht so ganz anders aus, aber hat einen Glaseffekt, und die Marke Xbox soll als Identifikationsbegriff gestärkt und die Erwartungen der Spieler sollen besser berücksichtigt werden. Das war der Status quo im April. Ja, wie hast du das so wahrgenommen?
Also ich finde das so witzig, wenn du das so erzählst, das ist einfach, Microsoft fährt immer die gleiche Runde nochmal. Ich finde das so witzig. Das ist also alleine diese Ankündigung, dass Microsoft Gaming jetzt wieder Xbox heißt, ist, finde ich, so lustig, weil das ist so, das hieß Microsoft Gaming, Fragezeichen. Also, wer hatte denn die tolle Idee im Jahr 2022? Also auch das neue Logo, ja, das ist das alte Xbox-Logo. Also, das ist, ja, also als nächstes bringen sie die 360 nochmal raus. Also, oder eine Konsole, die aussieht wie die 360. Also, es ist wirklich total witzig. Also, ergibt natürlich total Sinn. Weil sich, gut, das ist natürlich auch rückblickend, ist das natürlich immer einfach zu sagen, aber man hatte ja ein gewisses Gefühl, dass Microsoft sich ein bisschen damit verrennt, was sie da gerade tun mit ihrer Gaming-Sparte, mit dem Game Pass und mit alle Spiele gibt's überall und das ist ein Xbox und dem ganzen Kram. Und das ist jetzt quasi so ein Zurückdrehen von diesen Sachen, weil man vielleicht erkannt hat, dass eine starke Marke, wie der Name Xbox ja immer noch ist, erstaunlicherweise, dass das doch ganz schön viel wert ist in der Spielewelt. Das Gefühl bekommt man da, dass man doch wieder dahin zurück will und weg von diesem, Gaming überall, sondern hin zu, wir sind eine Plattform übrigens. Also das ist, ich kann diese Strategie nachvollziehen. Ich habe aber durchaus schon auch zwischendurch immer mal wieder Microsoft-Strategien nachvollziehen können. Das Ding bei Microsoft ist ja, dass die ihre Strategien nie durchziehen. Das machen die jetzt so ein Jahr und in einem Jahr kommt bestimmt jemand wieder auf eine ganz tolle andere Idee und dann kommt die nächste Rechtskurve auf der gleichen ewigen Microsoft-Runde.
Ja, ich glaube, das wird sich dann spätestens zeigen, wenn, was ja auch diskutiert wird, tatsächlich Xbox als Sparte ausgegliedert wird, als eigene Gruppe, sodass man auch die, sag ich mal, die geschäftlichen, die strategischen Beziehungen zu Microsoft noch deutlicher trennt. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall hatten sich ja Fans, du hast es angedeutet, von der Microsoft-Konsole unter anderem darüber beschwert, dass die Preise steigen, dass man KI-Einsatz plant im großen Maßstab und übrigens auch noch offensiver, als das jetzt Sony bei der PlayStation vorhat. Und man hat natürlich auch, das hast du erwähnt, die Multiplattform-Entwicklung bis hin zu PlayStation-Versionen kritisiert. Das war schon im April so. Und das ist jetzt so ein bisschen, dass man versucht, darauf zu reagieren. Und unter diesem neuen, alten Begriff Xbox sollen dann die vier Bereiche Dienste, Hardware, Inhalte und Nutzererlebnis vereint werden. Wobei man dann die kommende Konsole, Project Helix, über die man genauso wenig weiß wie über die PS6 eigentlich, also was den Termin angeht, die soll dann das Fundament sein. Hinzu kommen noch Cloud Gaming und Co. Und man will die tägliche Anzahl aktiver Nutzer, die will man krass steigern. Das soll der Maßstab für den kommenden Erfolg sein. So lautete jedenfalls die Ankündigung im April. Und da hatte man noch gesagt, dass man darüber nachdenkt, vielleicht zur rein exklusiven Entwicklung von Spielen für Xbox zurückzukehren. Und wie wir in den folgenden Monaten besprechen werden, hat das dann auch tatsächlich stattgefunden.
Ich würde gern mal selber auch so PR-Texte für solche Unternehmen schreiben. Das ist echt richtig witzig. Weil das ist, also da kannst du komplett Bullshit-Bingo machen und alle da sitzen, die im Raum sitzen, sagen, ja, cool, das ist genau das, was wir in unserer Strategie machen wollen. Ich finde lustig, dass, also, ich verstehe das, was, wo sie hinwollen natürlich, aber da sind so viele Worthülsen drin. Ich finde das absolut klasse. Es ist einfach, ich finde, dass sie sehr mutig, dass sie nochmal eine Hardware machen. Also ist natürlich wichtig, wenn du sagst, Xbox ist unsere Gaming und wir sind hier und das ist Xbox. Dann brauchst du natürlich auch eine Konsole, die mehr als 10 Leute gekauft haben. Bin sehr gespannt, erstens, wie teuer soll denn das sein und andererseits, wie viele, also was sollen die, wer ist denn die Zielgruppe? Weil die haben sie jetzt ja in den letzten Jahren sehr effektiv auch, finde ich, kaputt gemacht. Also wer ist denn die Xbox-Zielgruppe noch? Zum Beispiel in Deutschland? Also ich weiß nicht. Bei Nintendo und bei Sony fällt mir durchaus was ein, beim Xbox weiß ich nicht. Da haben sie wieder viel Aufbauarbeit auch zu leisten jetzt, ne? Also das ist, da haben sie viel mit dem Hintern eingerissen, was sie sich über Jahre aufgebaut haben. Ich glaube, da müssen sie viel wieder mit Kampagnen und mit Inhalten und mit allem Möglichen den Leuten erstmal wieder erklären, was denn jetzt eigentlich so cool und anders an der Xbox ist als an der PlayStation. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Mhm. Und was ich wirklich richtig witzig finde, ist, dass sie jetzt auf die Idee gekommen sind, im Zuge dessen, dass das gar nicht so eine kluge Idee war, die Call of Duties in den Game Pass zu tun. Ja. Weil komischerweise kauft dann nur noch die Hälfte der Leute die Call of Duties, nämlich auf der PlayStation, wo es den Game Pass nicht gibt. Die anderen Leute holen sich dann halt den Game Pass für 2 Monate und dann haben sie da auch ihren Call of Duty Fix fürs Jahr fertig. Und komischerweise verdient das dann gar nicht so viel Geld. Also ich finde ich wirklich, das hätte denen vielleicht auch vorher jemand sagen können, dass das sich so verhalten wird, aber dass sie jetzt schon auf die Idee kommen, ist ja immerhin schon mal was. Also das ist ja...
Wie wir beide ja am eigenen Leib, hätte ich fast gesagt, erfahren haben, als wir Teil eines Konzerns waren, ist es oft so, dass die im Management auch nur mit Wasser kochen, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, ja. Wenn sie wissen, wie der Kocher angeht, dann ja.
Ja, und dass man so einige Sachen zumindest lustig findet, die dann da rauskommen. Immerhin muss man Microsoft attestieren, dass sie nicht nur Banner in ihre Büros hängen, auf denen tatsächlich steht Return of Xbox. Wo ich mir auch denke, so könnte vielleicht auch ein Kinofilm heißen.
Es ist einfach so jetzt, außerhalb dieses Konzerns. Also das ist auch wieder so, das ist so dieses um sich selbst drehen und dieses in der Bubble gefangen sein und dieses Konzernige. Man sitzt in seinem Silo und man guckt nicht raus, weil es keine Fenster gibt. Return of Xbox außerhalb dieser Büros hat doch niemand gemerkt, dass das Microsoft Gaming heißt. Also außerhalb dieser, also niemand, jeder, also das ist doch, also so stark ist diese Marke noch, dass man Xbox denkt und denkt Microsoft, ach, das sind die Spiele von Microsoft. Also das hat doch außerhalb dieser Büros eigentlich, was dieses reine Wording angeht, hat doch überhaupt gar keine Bedeutung.
Das ist auch so ein schlimmer Begriff, dem wir auch begegnet sind. Denk mal zurück an so Strategie-Meetings und an so.
Ja, nee, ich weiß genau, wie das entstanden ist, weiß ich. Also, ja. Aber es ist so von außen betrachtet, es ist einfach so, Leute, was ist los?
Und wie wir in den, also in dieser Sendung noch diskutieren werden, geht es da auch ein bisschen auch um. Ja, ich würde fast sagen, und so eine Art Beatback, was Phil Spencer angeht. Man hätte ja denken können, das ist ein ganz ruhiger Übergang, aber nee, auf dem wird ganz schön eingehackt. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber was ich sagen wollte, immerhin, im April hat Microsoft dann zumindest eingesehen, dass man auf die Leute da draußen zugehen muss, die sich zurecht beschweren, und hat, wie du schon sagtest, kommende Call of Duty sollen nicht mehr im Game Pass verfügbar sein, wie angedacht. Das Ultimate-Abo wurde wieder günstiger und eine Starter-Edition soll in Kooperation mit Discord angeboten werden. Also zumindest hat man da schon angefangen mit Kleinigkeiten. Und ansonsten gab es im April ja die von dir schon erläuterte Hardware-Krise. Die hat auch noch mal ein Fundament bekommen, was die nachgefragte Masse angeht. Du hast jetzt schon gesagt, dass PC-Spieler richtig Probleme haben, RAM zu bekommen. Und der Chef von Dell, der hat nochmal im April davor gewarnt, dass die Hardware-Krise noch nicht mal irgendwie an ihrem Ende ist, sondern dass sie noch viel schlimmer werden wird, eben durch das Wachstum von KI. Das soll der Anfang sein, was wir gerade erleben, diese Knappheit, weil er davon ausgeht, dass die Nachfrage nach Speicher und RAM in naher Zukunft um das 625-fache steigen würde. Grund dafür waren laut seinen Äußerungen eben die KI-Rechenzentren, die aufgebaut werden, gerade erst. Die sind überall in Arbeit, in aller Welt. Die laufen also noch nicht und haben dann erst Hunger, wenn sie gestartet werden. Aber PC Gamer hat sich diese Zahl mal angeschaut, dieses 625-fache, und gesagt, da hat der Michael Dell, der Chef des PC-Herstellers, etwas übertrieben, aber die rechnen auch damit, dass das auf das Hundertfache steigen soll.
Also es ist ja schlecht für alles, ne? Also es ist ja überall, wo Flash-Speicher drin ist, und das ist ja nun mal mehr als in unserer Konsole in einem PC, wird dadurch ja teurer, wenn die Hersteller von Fernsehern, von modernen Kühlschränken, von, weiß ich nicht, von Waschmaschinen, von Roboter für Saugrobotern, von in allem, in, weiß ich nicht, alles, was Smart Home ist, in Heizungen, in. Da ist ja überall Flash-Speicher drin mittlerweile, weil ja irgendwelche Daten vorgehalten werden müssen für Programmierung und so. Das wird ja dann alles teurer. Das ist ja nicht so ganz so optimal, würde ich mal sagen. Mal da, also dann kommt man ja irgendwann zum Gaming-Hobby, wo auch alles daran hängt, dass eben diese Flash-Speicher so teuer sind. Ist natürlich auch schön zu sehen, dass das, ja, das wird noch teurer, cool, das wird gut. Und die Rechenzentren, das ist mir gerade eingefallen, so ein Chip ist ja auch nicht was Statisches, gerade Speicherchips nicht. Wir jetzt in meinem Spielerechner oder in der Konsole oder so, da wird der Speicher nicht so oft befüllt und, also was jetzt SSDs angeht oder so, nicht so oft beschrieben, dass es auf 10 Jahre ein Problem ist oder so. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle in Rechenzentren, wo wahnsinnig viele Daten super schnell immer wieder hin und her geschoben werden wegen dieser KI-Sache, ich glaube, da ist die Abnutzung dieser Chips dann auch noch viel höher. Das heißt, du musst ja auch regelmäßig dann diese Chips rausrotieren, weil sie nicht mehr genug Leistung bringen, weil Speicher, Teile des Speichers sterben und so. Und das heißt, du hast ja eine dauerhafte, also wenn es wirklich so weit kommt, dass diese Rechenzentren auch laufen, ne? Bis jetzt ist da ja auch viel heiße Luft im Spiel. Aber wenn die wirklich laufen und ausgelastet sind, dann musst du ja dauernd auch neue Chips nachlegen. Das heißt, du hast eine dauernde Nachfrage an diesen Chips. Das heißt, es wird nicht besser, wenn die fertig gebaut sind. Also das Gleiche auch mit den Grafikchips, die ja von Nvidia, also wo ja auch quasi die Fertigungslinien belegt sind für die Chipsätze, die Grafikchipsätze oder ehemaligen Grafikchipsätze, jetzt KI-Chipsätze. Auch die werden ja immer wieder neu produziert werden müssen, weil sie neuer werden, aber auch, weil sie sich verbrauchen in diesen Rechenzentren. Ich würde sagen, da kann Zeiss vielleicht schon mal anfangen, neue Produktionslinien aufzubauen, weil man vielleicht mehr von diesen Linsen braucht, die man dann für die Produktion von Chips braucht. Das wäre gut für die deutsche Wirtschaft. Aber also im Ernst ist natürlich, ist irgendwie, es ist nicht so schön.
Ja, man kann auch das Gefühl haben, dass man sich in so einer Art schleichenden Dystopie befindet. Wenn ich jetzt mal die KI nur als eine Facette nehme, ich lasse mal die ganze Realität, die Politik, das lasse ich jetzt alles außen vor, aber nehmen wir mal die KI, da kann man schon auf die Idee kommen, dass sie so langsam die Gestalt eines apokalyptischen Reiters annimmt, wenn man bedenkt, dass sie zum einen dafür sorgt oder der Glaube daran, das muss man auch mal sagen, der Glaube daran, dass sie alles besser macht, dass er dafür sorgt, dass es überall Massenentlassungen gibt. Und dass das auch als Entschuldigung hergenommen wird, also nur der Glaube daran, ohne dass der Beweis erbracht worden ist, dass sie der Menschheit was bringt und gleichzeitig die Wasserknappheit in einigen Regionen, wo diese Rechenzentren stehen, plus für den Spieler da draußen, der sich bisher in all den Jahrzehnten immer so abkapseln konnte von dem Alltag, egal welche Krise da draußen herrscht, natürlich waren die Sachen immer teuer für sich, aber jetzt hat der Spieler das Gefühl, dass er eben auch komplett mitvernetzt ist mit dieser Dystopie und dass alles auf ihn direkt durchschlägt, weil nämlich KI und Gaming so stark verbunden sind auf diese fatale technologische Art.
Ja, ich finde, das mit dem apokalyptischen Reiter ist ganz, ganz gut gesagt. Vor allen Dingen, weil es auch in so vielen, wir steuern auf so einen Punkt zu, wo das dazu gilt, wo dieses Bild gilt, wenn KI erfolgreich ist. Sagen wir, es tritt alles ein, was die Leute versprechen, ne? Also ist alles davon ist 1:1 wird eintreten. Dann mit dem Jobverlust und dem ganzen Kram und das wird alles ersetzen und niemand wird mehr arbeiten müssen und so. So, vielleicht gar nicht so gut. Das ist Dystopie 1. Und auf der anderen Seite, nichts davon funktioniert und die Leute, die diese Börsen-Doomsayer haben, recht und alles crasht und reißt die amerikanische Wirtschaft, die ja mittlerweile nur noch getragen wird von den paar Unternehmen, die den Aktienindex hochhalten, und reißt diese Wirtschaft komplett in den Abgrund. Das ist die andere, also das will man auch nicht. Das wäre auch ganz schlecht für ganz vieles, weil dann plötzlich ganz viel Kapital verloren geht. Das ist schon mittlerweile so ein Punkt erreicht, wo beide Richtungen so ein sehr düsteres Bild zeichnen. Vielleicht gibt es noch irgendwie einen Mittelweg, aber rausgezoomt ist die Verteuerung von Speicher für Spielekonsolen da tatsächlich ein eher kleines Problem in diesem Gesamtbild. Aber eins, was mich bis jetzt am direktesten betrifft, also das prangere ich an.
Es ist viel stärker vernetzt und spürbarer in allen Konsequenzen als noch vor 20 Jahren, dass das so alles zusammenhängt. Und jetzt sind wir am Ende des Aprils angekommen. Da gab es noch ein Gerücht, gab es da. Das passt nur deshalb jetzt auch in diese Diskussion, weil es ein Beispiel dafür ist, dass trotz der Warnzeichen, die ja da sind, dass es überall ein Limit gibt, dass grenzenlose Gier keinen Erfolg bringt und dass die Erde mit ihren Ressourcen eine Grenze hat. Trotzdem geht das große Fressen da draußen in der digitalen Unterhaltungsindustrie weiter, denn es gab das Gerücht, dass Disney tatsächlich Epic Games schlucken könnte. Die haben ja schon Anteile von 1,5 Milliarden Dollar an der Firma von Tim Sweeney, der sich ja auch aktuell stark beteiligt an allen möglichen Diskussionen über die Spielezukunft. Und die haben natürlich Epic Games. Für alle, die es jetzt nicht sofort wissen, da ist die Unreal Engine. Die ist ja allzeit präsent gerade in ihrer 5. Edition. Und die haben natürlich Fortnite und vieles andere. Und gleichzeitig ist dieses Epic Games deshalb jetzt überhaupt ein Übernahmekandidaten interessanter, weil Epic ja erst 1000 Leute entlassen hat, eben auch mit Hinweis auf KI und Co. Also da werden Dinge quasi jetzt auch aus Gründen teilweise entschlackt oder man muss ja schon fast bösartig sagen, entfettet, damit andere wieder zugreifen können. Und man hat nicht immer wirklich so diesen Durchblick, ob tatsächlich das, was da als Grund genannt wird, wirklich stimmt.
Also ich frage mich bei diesen Zahlen oft, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, wie überhaupt noch Leute in der Spieleindustrie arbeiten können bei den Entlassungszahlen, also wie das eigentlich sein kann. Und ja, in dem Fall, ich weiß es nicht. Also eigentlich müsste Epic echt viel Geld haben, sage ich mal so, gerade. Das ist natürlich auch eine super strategische Übernahme. Am Ende, oder wäre, theoretisch würde das passieren, sagen wir mal so. Würde sowas passieren? Ich hatte gerade so das Bild vor Augen von so Mickey Mouse mit so als Terminator, so als T-8000, so mit so einer rotäugigen Mickey Mouse, die KI dominierend nur noch der einzige, es ist der einzige Medienkonzern, der große, der übrig ist, und alles ist unter der eisernen Faust der mechanischen Maus. Das Bild schlich sich gerade so ein.
Also ja, es war auch ein bisschen Realsatire, was Sweeney in den letzten Tagen und Wochen so erzählt hat. Immerhin, ich habe Fortnite genannt. Das ist eines der erfolgreichsten Live-Service-Games überhaupt. Gleichzeitig hat er sich, wenn man so möchte, beschwert oder darüber gejammert, dass da draußen andere Live-Service-Games, ja, die Spieler an sich binden. Deswegen hätten künftige Projekte kaum Erfolgschancen. Also er verwies da unter anderem auf Roblox.
Ja, es ist ja... Das ist wirklich super Real-Satire, weil das ist schon, die Analyse stimmt durchaus, ne? Also es ist natürlich ein Problem, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also irgendwann, und sieht man ja auch am Scheitern von immer neuen Live-Service-Spielen. Also wenn man ein so ein Spiel spielt, kann man nicht drei andere solche Spiele auch noch spielen. Das ist halt einfach so. Und diese Analyse stimmt schon, aber es ist schon sehr witzig, das als Betreiber von Fortnite zu sagen, die ja auch Roblox auch noch Sachen nachbauen. Also diese, natürlich nicht so crazy, wie Roblox das macht und so offen, aber sie haben ja auch angefangen, so Kreativsachen zu ermöglichen und so selbstgebaute User-Sachen und, ne? Es kam ja auch alles nach und nach da rein und ich weiß nicht, seit wann gibt's Fortnite? Seit 2017 ist das so erfolgreich, glaube ich, ne? Oder 18? Hab die Zahl gerade nicht ganz parat, aber wenn man so lange so ein Spiel am Start hat, was auch wirklich, also immer noch eine große Userbase hat, die Leute immer noch Geld investieren, also da vielleicht nicht so doll weinen, ne? Also ich.
Und man darf nicht vergessen, dass du hast es schon angedeutet, dass laufende Live-Service-Games, die können auch richtig positive Auswirkungen haben für das ganze Fundament eines Publishers, eines Entwicklers, weil die eben für diese ständigen Einnahmen sorgen, die man auch personell nicht mit so hohen Kosten administrieren muss, wenn es denn erstmal läuft alles. Und da wäre zum einen, ich habe mich gerade über Gen Atlas gefreut, das neue Spiel von Fumito Ueda, was vorgestellt worden ist. Und da darf man nicht vergessen, dass das im Grunde gesponsert wird von Epic Games. Und die haben jetzt so einen Gewinn gemacht über eben verschiedene Dinge. Natürlich darf man die Unreal Engine auch nicht vergessen, die jeder lizenziert da draußen. Fortnite haben wir genannt. Also da wird durchaus dann eben auch mit diesem Fundament etwas anderes im Kleinen aufgebaut. Und wo Tim Sweeney auch nicht Unrecht hat, ist seine Feststellung, dass sich dadurch, dass es da draußen so vielleicht 4, 5 Riesen gibt, die Leute binden. Also man kann so ein Apex Legends nehmen, Ark Raiders ist so ein Newcomer gewesen, ne? Aber es gibt noch andere da draußen. Die binden eben auch Gruppen von Spielern, die soziale Kontakte haben, also Gemeinschaften werden gebunden. Und wenn ich mich damals mit Ben unterhalten habe, dann sind die jetzt von The Division und Co. immer zusammen als Gruppe in andere Spiele rübergezogen. Aber das ist gar nicht so leicht. Und der Tim Sweeney hat jetzt die Idee, dass er es leichter machen will, zu einem anderen Live-Service-Game zu wechseln, indem er über die Unreal Engine 6 versucht, die sozialen Kontakte spielübergreifend zu vernetzen. Dann, wenn du dann zum Beispiel jetzt in deinem, weiß ich nicht, Ark Raiders bist, deine Gruppe spielt aber eigentlich noch Fortnite weiter, dann könnt ihr euch trotzdem unterhalten. Das ist so seine Idee, damit es leichter gemacht wird, auch Freundesgruppen für andere Spiele zu begeistern.
Ah ja, gut, aber ist für ihn natürlich, es ist natürlich für ihn irgendwie wichtig. Ich verstehe das Ansinnen auf seiner Seite, ist da jetzt so ein, klingt jetzt wie so ein spielübergreifender Chat, muss ich sagen, wo ich jetzt wahrscheinlich, vielleicht ist es mehr, vielleicht
auf der technologischen Ebene soll dann Folgendes möglich sein. Wenn du einen Skin in Fortnite freischaltest, kannst du den auch in irgendeiner Form benutzen in Ark Raiders. Also jetzt ist natürlich das Beispiel ist dumm, weil die Spiele haben nichts miteinander zu tun. Aber wenn beide Spiele die Unreal Engine 6 nutzen und es da eine Kooperation gibt, dann übernimmst du quasi deine Erfolge, wenn ich ihn richtig verstanden habe, auf dieser kosmetischen Ebene zumindest mit in ein anderes Spiel.
So eine Art Meta-Progression über Spiele hinweg, sodass das ergibt vielleicht sogar auf eine Art, also in der Theorie ergibt das bestimmt Sinn. Sowas glaube ich, wenn ich sehe. Oder also wenn es mehr ist als jemand, der das mal sagt.
Wenn ich deine Reaktion so richtig einschätze, dann bezweifle ich auch, dass das einfach nur ein Manöver ist, um sich für Disney noch attraktiv zu quatschen. Das glaube ich auch nicht. Ja gut, dann kommen wir mal zum Mai 2026. Da starten wir mit Sony und Bungie, denn einerseits hat Sony zwar Gewinn gemeldet, aber Bungie wird immer mehr wirklich zu so einem Pferd, dass man, ja, wie soll ich sagen, zu Tode reitet oder zu Tode reiten muss. Ja. Ne? Also das, was da noch nachzahlen, ist unfassbar.
Ja, das ist, vor allem, was da abgeschrieben wird. Was war das hier? Wertminderung in Höhe von 560 Millionen Dollar. Ah, okay.
Ja, also einerseits hat man einen Nettogewinn von 6,7 Milliarden Dollar gemeldet für das Geschäftsjahr April 2025 bis März 2026. Mhm. Und der Bereich jetzt PlayStation, also Game and Network Services, der hat sogar 2,9 Milliarden Dollar beigesteuert, also von den 6,7, das ist eigentlich ganz gut. Und das sind sogar 300 Millionen Dollar mehr als im Vorjahr. Und in der Welt kommt die PlayStation 5 mittlerweile auf 93,7 Millionen verkaufte Einheiten. Das ist schon nicht schlecht. Natürlich liegt die PS4 noch vorne bei 117 Millionen und Nintendo Switch 2 zum Vergleich, die liegt bei 19,8 Millionen. Also das sind eigentlich durchaus positive Zahlen. Andererseits musste man für genau dieses Quartal eben auch diese Wertminderung von 560 Millionen Dollar verbuchen, nachdem man bereits im zweiten Quartal 200 abgeschrieben hat. Also Sony bezahlt richtig, richtig hoch für dieses Experiment mit Bungie. Und die Massenentlassung, die man ja schon vorgenommen hat, helfen da auch nicht viel. Auch nicht diese internen Personalrochaden, die es da gab, zwischen Qualitätssicherung und Bungie und Co. Denn die Spielerzahlen für Destiny 2 sind stark rückläufig und der neue Live-Service-Shooter, Marathon, brachte bisher nicht den erhofften Erfolg. Und tja, deswegen hat man weitere Entlassungen angekündigt. Und Destiny 2 wird eingestellt, also das sieht nicht gut aus.
3,6 Milliarden Dollar für Bungie ausgegeben. Das ist ja. Ich glaube, diese Wertminderungen sind ja sowas Buchhalterisches irgendwie, ne? Das ist ja so ein. Im Grunde ist das so, sie haben was gekauft und stellen dann fest, das war gar nicht so viel wert. Also ich glaube, so ist das. Also sie haben jetzt quasi festgestellt, ja gut, wir haben das gekauft und in Wirklichkeit haben wir wohl ein bisschen viel bezahlt. Das ist ja auch so ein bisschen das, was man wahrgenommen hat, dass Bungie da aufgeplusterter war, als sie es wirklich waren. Also dass Sony dann jetzt nicht unbedingt den Top-Deal gemacht hat mit dem Studio. Die andere Geschichte ist halt echt, dass Bungie sich da mit dem, also ich habe ja immer schon so Theorien gehabt. Es ist immer schwer, das zu belegen, aber Bungie wurde ja in dieser Live-Service-Strategie bei Sony mit, wenn ich das richtig verstanden habe, so beratend mit eingebunden sozusagen, ne? Also so, dass die auch so ein bisschen Einfluss hatten auf so Live-Service-Projekte. Und ich habe das Gefühl, der war nicht immer so gut, dieser Einfluss. Und das kombinieren mit, dass sie Destiny 2 einstellen. Ich meine, das Spiel lief jetzt lange, aber
was ich weiß, ist, dass Bungie als, wie du schon richtig sagst, das sollte auch so eine interne Qualitätskontrolle aufbauen. Sowas. Die haben sich dann zum Beispiel The Last of Us, den Multiplayer, angeschaut und den kritisiert.
Und das ist genau das, was ich meine. Ich habe das Gefühl, und diese Entscheidungen, die untermauern das so ein bisschen, dass Bungie da nicht immer eine gute Rolle gespielt hat. Also, dass Sony da auch ein bisschen auf das Falsche gehört hat, ist nur so ein Gefühl. Und diese Kombination aus Marathon ist, also ich, wie gesagt, das ist für Leute, wir haben ja schon darüber gesprochen das letzte Mal, ist halt einfach, ich finde, das ist ein Spiel, was eine viel zu kleine Zielgruppe hat in Relation zu so einem Spiel wie Destiny. Zu sagen, wir stellen Destiny 2 ein, ist ja auch eine Entscheidung, dass man sagt, wir schließen das jetzt ab. Okay, I guess, wenn ihr meint. Es wird ja, glaube ich, weiter betrieben, ne? Es wird nur keine Updates mehr geben. Aber statt man hat ja nichts in der Hinterhand gerade. Bei diesem Riesen, Bungie ist jetzt ja auch nicht so klein gewesen, zumindest als sie gekauft wurden, dass man da nicht wenigstens ein Destiny 3 in der Schublade liegen hat oder irgendwas anderes, sondern dass man jetzt alles an Marathon hängt, was meiner Meinung nach kein so großes Spielerpotenzial hat wie ein Destiny. Das finde ich, ist fahrlässig. Das ist, also sie müssten jetzt ein Destiny 3 wenigstens in der Schublade, am besten aber schon in der Produktion haben, um sagen zu können, ey, wir haben jetzt hier Marathon, das läuft okay, das wird aber eher so ein Nischenspiel, das machen wir weiter, die Leute, die spielen, finden es cool, das wird gut und dann kommt das große neue Ding, aber das gibt's ja gar nicht. Und das ist, glaube ich, also ich glaube nicht, dass es noch lange dieses Bungie geben wird. Also ich glaube, das wirklich immer mehr nicht. Also das ist einfach ein bisschen zu teuer für Sony. Die Frage ist nur, wie lange ziehen sie es jetzt noch durch? Was machen sie noch? Wie lange gibt es noch Support für Marathon und was wird da noch passieren?
Ja, man sieht ja, das ist ein Beispiel dafür, dass man aus dieser Nummer nicht so leicht rauskommt. Sie tun ja schon alles, was das Entschlacken angeht. Am 9. Juni, dadurch, dass der Service für Destiny 2 eingestellt wird, fallen da natürlich auch wieder nötige personelle Ressourcen weg, die man nicht mehr braucht. Das ist alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man bedenkt, was das dann alles gekostet hat. Und 9 Jahre lang lief das immerhin, dieses Destiny 2. Und feierte ja im, du hast es schon erwähnt, also noch unter Activision seine Premiere im September 2017 auf der Xbox One, der PS4 und dem PC. Und damit endet jetzt ein Kapitel. Zur Ehrenrettung dieser Live-Service-Games muss man sagen, dass sie ja fast die 10-Jahres-Marke erreicht haben, von der immer so die Rede war, ne, von diesen Zyklen.
Ja, also ich da kann man eigentlich, also ich, da kann man wenig sagen. Ich glaube, Destiny war mal mehr, mal weniger. Sie haben da ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, echt große Fehlentscheidungen gemacht, gerade als sie angefangen haben, den Spielern gekaufte DLCs wegzunehmen. Aber so overall würde man, glaube ich, jetzt rückblickend sagen, Destiny 2 war überwiegend eine Erfolgsgeschichte. So. Aber dass man da jetzt nicht sagt, mit der Einstellung kommt der Trailer für den dritten Teil, ist halt, also das ist, naja.
Ja, es ist, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Sony diese Übernahme nicht gut genug durchleuchtet hat, denn Bungie war sehr aufgeplustert, war intern schon geprägt von ja so einer Kombo aus Misswirtschaft und seltsamen zukünftigen Projekten. Und die Geschäftsführer von Bungie haben auch schon einige Fehlentscheidungen getroffen. Und da hat man auf dieser Ebene, als man quasi noch dieses Big Game mit Microsoft spielte und denen irgendwas entgegensetzen wollte, haben die Leute dann eben zu schnell gehandelt, als sie die übernommen haben, ohne diese internen Strukturen zu durchleuchten, die eigentlich schon ein Warnzeichen hätten sein müssen. Aber gut, das sind jetzt alte Kamellen. Wir waren ja beim Leitmotiv. Alles wird teurer. Und da geht es auch weiter im Mai, denn Nintendo zieht nach, ne? Die Switch 2 und auch PlayStation Plus wurde teurer.
Ja, warum auch nicht? irgendwie muss man das ja alles bezahlen. Ja, klar, also die Switch 2 teurer wird, das folgt ja dem Trend.
Aber um schmale 30 Euro, ne? Also ab 1. September kostet die statt 470 500 Euro.
Ja, eine zu teure Konsole wird noch teurer. Das ist ja, ja, ich meine, kann man durchaus machen. Ich möchte auch bezweifeln übrigens, dass die Basis PS5 nach 6 Jahren jetzt fast, also 5,5 Jahren, immer noch $650 wert ist, theoretisch. Möchte ich auch mal in Zweifel ziehen an dieser Stelle. Ja, es ist einfach, weißt du noch, wie früher Konsolen günstiger wurden nach einer Zeit? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, wie so die PS3, was die PS3 und auch was die PS4 gekostet hat, als die Slim-Modelle draußen waren und so 3-4 Jahre ins Land gegangen sind? Also das ist völlig irre. Also
das war ja diese Zeit vor der schleichenden Dystopie, lange vor Corona und vor Trump.
Ja, stimmt.
Ja, wenn du mich so darauf ansprichst, da geht ja richtig ein Fenster auf mit frischer Luft, meine Güte. Aber nicht nur PlayStation Plus wurde teurer im Mai. Kürzlich hat auch Nintendo seine Abos, zumindest in Japan, die Preise angezogen. Also man zahlt sowohl für Hardware mehr als auch seine digitale Unterhaltung. Und Valve hat auch nachgezogen. Das Steam Deck OLED wurde richtig teuer.
Ja.
Valve verlangt über 230 Euro mehr für seinen PC-Handheld. Also das Steam Deck OLED mit 512 GB Speicher statt 549 Euro, 779. Wow.
Ja, das ist der Flash-Speicher-Premium, denke ich mal. Ich nehme an, dass Valve mit dem Steam Deck keine so große Margenmacht hat, also keine, nee, also Mengenmacht, also dass sie nicht so viel Volumen auf einmal ordern. Das wird bestimmt später auch nochmal ein Thema. Und dann, und sie, und dass sie einfach da jetzt kurzfristig Speicher kaufen müssen und die Speicherhersteller sagen, du, wir haben letztes Mal gesagt so und so viel, jetzt ist es dreimal so viel. Bezahlst du oder also wir haben da noch drei andere Leute, die das haben wollen. Also
ja, jedenfalls fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, dass die PlayStation 6 zum Start günstiger ist als das Steam Deck OLED.
Das glaube ich auch nicht.
Ja. Aber es gibt im Mai gab es zumindest für mich als Rollenspieler jetzt auch noch eine gute Nachricht, was Spiele betrifft, denn die Warhorse Studios haben zwei angekündigt. Es war, glaube ich, abzusehen, dass es mit Kingdom Come Deliverance 2 in irgendeiner Art weitergeht. Die haben noch nicht viel verraten. Auf jeden Fall soll es da eine Ergänzung geben, vermutlich ein neues Kapitel innerhalb dieser mittelalterlichen Welt. Und dann, was ich viel, viel interessanter fand, war natürlich, dass das Embracer Studio auch an einem Rollenspiel in der offenen Welt von Mittelerde arbeitet. Das finde ich richtig gut, dass die den Auftrag kriegen.
Also, wenn sie das so machen wie Kingdom Come, dann, das fand ich auch gut. Dann kann da geht viel. Also, wenn das so dieses Simulative und dieses Rollenspielige mitbringt in Mittelerde, das kann. Das sollte.
Falls sich jetzt Leute fragen, warum Jörg ein kommendes Projekt von einem Embracer-Studio so cool findet, die Warhorse Studios haben wirklich abgeliefert mit Kingdom Come Deliverance 2, was Rollenspielmechaniken und was auch Figurenverhalten angeht. Das war, wenn man so möchte, ein spazierendes Spiel im besten Sinne, für das man einiges Geduld brauchte. Also die Charakterprogression war sehr langsam, aber dafür stimmte die Dramaturgie. Und diese Kleinigkeiten im situativen Verhalten der Figuren waren richtig toll. Also rempelte man jemanden auf einer Treppe an, wurde man angesprochen oder böse angeguckt. Man durfte nicht einfach irgendwo reinlatschen. Also all das, was vor vielen Jahren ein Gothic schon gezeigt hat an Reaktion, wurde hier auf ein neues Niveau gebracht. Und zusammen mit diesem langsamen Rhythmus kann ich mir vorstellen, dass das in Mittelerde auch sehr gut passen würde, zumal man sagen muss, dass das Artdesign einfach klasse war. Und das hatte auch schon dieses gediegene, epische Flair in den Karten und so weiter. Das sind mit die am hübschesten illustrierten Karten, finde ich, innerhalb des Genres, die man da von Kuttenberg und so bekam. Und dieses idyllisch-malerische passt ja auch auf der ästhetischen Ebene zu dem Herrn der Ringe. Von daher bin ich da auch sehr gespannt.
Ja, das würde, glaube ich, sehr gut zusammenpassen. Also das kann auf jeden Fall was werden, würde ich mal behaupten.
Ja, und dann kommen wir mal zum Juni 2026. Und da gab es erstmal die Sommerflut, die immer noch anhält. Also Steam Next Fest, Summer Game Fest, Geoff Keighley, 3 Stunden Trailer-Show. Da habe ich auf Spielvertiefung versucht, 9 Spiele rauszufiltern. Also im Moment wird man von allen Seiten wirklich mit Spielen überflutet. Also trotz der Tatsache, dass wir eigentlich auf dieser Metaebene sagen müssen, dass sich die Branche richtig in eine Krise galoppiert. Wenn man alle Zeichen richtig deutet, dann müsste es eigentlich demnächst noch viel mehr krachen, als wir es bisher mitbekommen haben. Nichtsdestotrotz blüht diese Spielewelt aber auch immer noch.
Ja, es ist wild, ne? Also was die Ankündigungen und so angeht. Vor allen Dingen richtig witzig, finde ich, in diesem Jahr zu beobachten, wie alle in den September gehen. Und jetzt auch alle feststellen, ach, das ist im September ja auch blöd, weil natürlich niemand will gegen GTA 6 antreten und schon im Monat vorher will niemand gegen GTA 6 antreten. 19. November ist ja der Stichtag im wortwörtlichen Sinne und schon im Oktober erscheint ja schon gefühlt nichts und alles im September. Das fand ich richtig lustig bei diesen Trailer-Shows, wie sich da die Daten alle überschnitten haben. Und die ersten sind jetzt ja aufs Frühjahr 27 ausgewichen. Das nächste Tomb Raider kommt erst nächstes Jahr, obwohl es eigentlich auch noch dieses Jahr kommen sollte, glaube ich, ursprünglich. Und Lords of the Fallen 2 ist jetzt, glaube ich, auch rausgeschoben worden. Und ich glaube, andere Sachen sind auch schon weiter nach hinten oder in nächstes Jahr geschoben worden, weil es einfach keinen Sinn ergibt, in dem Release-Fenster mit deinem kleinen AA- oder Indie-Spiel anzutreten. Das kannst du auch einfach lassen dann. Also das den brauchst du auch nicht veröffentlichen, glaube ich. Das fand ich auf jeden Fall wild.
Ich hatte ja schon erwähnt, dass Gen Atlas von Fumito Ueda, gesponsert von Epic Games, darf man nicht vergessen, dass das mein großer Favorit ist. Das Spiel erscheint für PC, PS5 und Xbox irgendwann. Falls ihr euch dafür interessiert, schaut mal auf Spielvertiefung, da habe ich ein bisschen was zugeschrieben. Außerdem fand ich gut die Ankündigung von Alien Isolation 2, das dürfte dich auch interessieren, ne?
Ja, das fand ich ja, war nicht super überraschend. Das war tatsächlich, da habe ich gedacht, dass Sega das noch macht. Aber nach, wie lange ist das jetzt her? Waren 2018?
2014.
14?
Ja, der erste Teil.
Wow. Also sie haben ja damals gesagt, es wird wahrscheinlich keinen zweiten Teil geben und dann gab es den ja auch 12 Jahre lang nicht. 14, meine Güte. Aber ja, du, das kann gut sein. Das wird bestimmt spannend.
Einige der Experten von Creative Assembly sind ja da auch wieder am Start, die schon am ersten Teil beteiligt waren. Und diesmal geht es allerdings nicht nur auf einem Raumschiff auf die Jagd beziehungsweise die Flucht von dem Alien, sondern in freier Wildbahn. Es gibt so einen verlassenen Außenposten, so eine abgelegene Kolonie und so weiter. Und da habe ich richtig Lust drauf. Worüber ich mich auch gefreut hatte, war die Ankündigung von Resident Evil Veronica für PC und alle Konsolen. Ne? Also ja. Capcom liefert richtig ab gerade.
Ja, also das ist irre. Eigentlich kann man dieses ganze Spiel, also dieses Jahr und Anfang nächsten Jahres, wenn man jetzt nicht mal ein paar Sachen ausklammert, eigentlich nur Capcom-Spiele spielen. Pragmata habe ich immer noch nicht gespielt, weil mir da Crimson Desert dazwischen gekommen ist. Das steht auf meiner Liste. Dann kommt ja Onimusha, wo ich die Demo total gut fand, also wo ich das Spielkampfsystem total gut fand. Und das nächste Resident Evil, also ich habe ja immer gehofft, dass sie Veronica, also Code Veronica machen als Remake. Und sie machen es endlich und das finde ich wirklich, also da habe ich, das ist gebucht. Also das ist gebucht.
Ich fand das auf Dreamcast auch schon richtig klasse und das soll 2027 erscheinen und da gab es Nachfragen an den Produzenten, das ist der Yoshiaki Hirabayashi und der meinte, man behandelt das, also es heißt ja eben nicht Resident Evil Code Veronica, sondern nur Resident Evil Veronica. Das habe man bewusst gemacht, weil man dieses Spiel genauso behandeln möchte wie Resident Evil Requiem, das hat ja auch keine Ziffer im Namen und man will da wirklich abliefern, das freut mich, dass das zurückkommt. Ansonsten bin ich gespannt auf, du hattest die Spiele im September erwähnt und eines der prominenteren Rollenspiele ist am 3. September The Blood of Dawnwalker für PC, PS5 und Xbox. Denn das erinnert mich im positiven Sinne an CD Projekt Red und The Witcher, basiert auf Unreal Engine 5. Es geht um mittelalterlich-europäische Fantasy und eine offene Welt des 14. Jahrhunderts, also die Pest wütet da. Es gibt aber eben auch Vampire und das finde ich doch ganz interessant, dass das erscheint. Ja, und ein Control Resonant ist auch im September am Start, ne?
Ja, hör auf. Also da stellt sich, also das ist auch einfach Quatsch. Also das ist einfach Quatsch. Also da stellt sich halt die Frage wirklich, wer soll denn das alles spielen? Vor allen Dingen kommt Ende des Jahres kommt auch noch das nächste Dawn of War. Und also wer soll das alles? Und Creative Assembly ist ja auch mit Total War Warhammer 40k am Machen. Wobei das ja vor nächstem Jahr, glaube ich, nichts wird. Das ist also. Und ich habe tatsächlich jetzt gerade die Liste nicht aufgemacht, weil ich brauche eine Liste, um zu sehen, was im September erscheint, weil es Quatsch ist. Einfach, weil es einfach Quatsch ist. Also ich werde mir halt im November GTA 6 kaufen auch. Und ich warte auf das nächste Tomb Raider. Das hatte ich gehofft, dass das noch dieses Jahr kommt, weil ich finde, das sieht wahnsinnig gut aus. Und ja, du, da kommt auch noch ein Forza, ich glaube, Forza Horizon 6 kommt ja irgendwann auch noch für PlayStation raus dieses Jahr, wenn sie es richtig machen. Ich glaube, Fable haben sie auch schon auf nächstes Jahr geschoben, ne?
Ja, richtig, ja.
Also
für Rollenspieler ist die Perspektive ohnehin richtig gut. Ich habe eine Vorschau auf Spielvertiefung über die Spiele, die so bis 2028 angekündigt sind. Und da nur zwei kleine Notizen noch. Also im Rahmen des Summer Game Fest hat, glaube ich, der Matt Booty, der Chief Content Officer von Xbox, der hat gesagt, er habe The Elder Scrolls 6 bei Bethesda gespielt und es nicht viel mehr hat er gesagt, als dass es irgendwie planmäßig läuft. Und
vielleicht ist es auch.
Man darf nicht vergessen, der Phil Spencer, den sie ja geschasst haben, der sprach 2023 noch davon, also vor 3 Jahren, dass das Spiel 5 oder mehr Jahre entfernt sei. Und dass noch gar nicht feststehe, für welche Systeme man es anbietet, da kommen wir gleich noch zu. Und was mich auch gefreut hat, war die Ankündigung eines Remakes zu Baldur's Gate 2. Damit habe ich nicht mehr gerechnet, aber Wizards of the Coast will das tatsächlich machen. Das kehrte ja schon zurück als Remaster, ne, von Beamdog und so weiter. Mhm. Aber jetzt will man tatsächlich richtig ran, also ähnlich wie beim Gothic Remake, und hat auch den Co-Lead-Designer von BioWare dabei, den Kevin Martens. Und das liegt natürlich daran, dass Wizards of the Coast eben kein Larian mehr haben und auch kein Baldur's Gate 4 machen können.
Ja, das haben sie sich ja selber verscherzt, ne? Mhm. Also dieses, Larian hat ja, glaube ich, mich nicht irre gesagt, dass sie auch keinen Bock mehr darauf haben, weil bei Wizards of the Coast ständig die Ansprechpartner wechseln und die Leute, mit denen sie das Projekt Baldur's Gate 3 angefangen haben, keiner von denen mehr da arbeitet, weil die auch so eine hohe Personaldurchsatz haben bei Wizards of the Coast. Das ist, würde ich sagen, ein sehr selbstverschuldetes Schicksal, wo man auch mal auf die Firmenpolitik gucken müsste vielleicht. Naja.
Ja, und da gibt's auch noch eine schöne Anekdote. Was heißt schöne? Eher eine tragische Anekdote. Denn das unterschätzt man oft, dass selbst diese Studios, die wir ja dann immer so als relativ vielleicht, wie soll ich das sagen, stark empfinden, also ein Larian oder andere, dass die, wenn die dann einen Vertrag eingehen mit einem Publisher, eben auch manchmal selbst zwischen den Stühlen sitzen. Und da kann man sich richtig verbrennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn im Mai gab's die Meldung von James Olin, der von seinem Burnout berichtet hat. Das ist der Ex-Lead-Designer von Baldur's Gate 2 und Gründer von Archetype Entertainment. Und er hat sein eigenes Studio verlassen. Das hat er selber gegründet. Aufgrund der gesundheitlichen Belastung. Denn der arbeitet eben auch an einem Rollenspiel, sehr ambitioniert, Science-Fiction-Rollenspiel namens Exodus, das direkt in Richtung Mass Effect geht. Und er hat, Zitat, gesagt, die Arbeit habe ihn fast umgebracht. Denn er hatte sowohl als Studiochef die finanzielle Leitung als auch die kreative. Und er sagte, jetzt wieder ein Zitat, man muss ständig das Kind in zwei Hälften schneiden und sich ständig mit Leuten rumschlagen, die deine Vision angreifen.
Ja.
Und zwar hat man da viel, viel organisiert im Hintergrund. Also man hat ihm Peter Hamilton an die Seite gestellt, Science-Fiction-Autor aus England. Richtig gute Romane hat der geschrieben. Aber mit dem war es genauso schwierig wie, und das ist jetzt der Bezug zu dem, was ich vorhin sagte, wie mit dem Publisher Wizards of the Coast. Und deswegen hat er die Reißleine gezogen und gesagt, Leute, das tue ich mir nicht an. Und was macht er jetzt? Pen-and-Paper-Abenteuer. Bei Arcanum Worlds, einer Firma, bei der viele Ex-BioWare-Entwickler mittlerweile sind.
Ja, ich glaube, dass einen das zermürbt ohne Ende. Das ist, kann ich mir gut vorstellen. Das ist einfach so.
Und deswegen finde ich auch gut, dass Larian da, wenn man so möchte, den Absprung geschafft hat. Letztlich haben sie natürlich einfach den Vertrag für Baldur's Gate 4 nicht unterschrieben.
Ja,
und
aber
viel eigenes vor, ne?
Ja, das ist, kann ja auch gut werden. Was mir noch, ich habe jetzt tatsächlich doch meine Liste geguckt nebenbei, was mir noch wichtig ist an Spielen übrigens sind, die auch angekündigt worden sind. Einerseits Ace Combat 8, wo jetzt, also glaube ich schon länger bekannt, dass es das geben wird, aber das hat man jetzt ein Release-Datum, glaube ich, und endlich ein bisschen mehr gesehen. Das finde ich ganz, finde ich stark. Und Star Wars Galactic Racer wird, glaube ich, das Rennspiel des Jahres. Und okay, das sage ich in einem Jahr, wo Forza Horizon 6 erscheint. Das sieht ganz, ganz toll aus. Weil, aber vielleicht muss man dafür auch so ein großer Episode 1 Racer-Fan gewesen sein wie ich mit 12, 10, 11, 12. So, also das Spiel habe ich tot gespielt damals, dieses Podracer-Spiel, was es für N64, glaube ich, damals sogar noch gab und PlayStation. Und ich habe es auf dem PC gespielt. Und alles, was ich jetzt von Galactic Racer gesehen habe, das sieht so gut aus. Das wird, glaube ich, ein richtig gutes, richtig schönes Arcade-Racing-Spiel im Star Wars-Universum mit verschiedenen Rennklassen und so. Da habe ich sehr viel Lust drauf. Das sind noch so zwei Releases, die auch noch kommen dann im Oktober, so nebenbei übrigens.
Und auf dem Summer Game Fest angekündigt wurde übrigens auch Star Wars Zero Company, ne? Das ist ja eher eine Rundentaktik à la XCOM.
Ja, das stimmt. Das sah auch gut aus.
Und da bei Bitreactor heißen die, da arbeiten viele Ex-Leute von Firaxis. Und das entsteht ja bei Respawn, also von daher mal gucken, das könnte auch was werden.
Ja.
Und jetzt nähern wir uns auch schon so ein bisschen dem Ende dieses Kreuzfeuers. Aber da geht's noch mal weiter mit Microsoft und Xbox. Und zwar hatte ich ja schon angekündigt, dass da einiges restrukturiert wird und schon angedeutet, dass es da durchaus auch Kritik an Phil Spencer gibt, die sich äußert. Und genau das ist dann auch passiert. Es soll ab Juli, also im nächsten Monat, soll es eine große Entlassungswelle geben. Die Xbox-Sparte, die ja gerade erst so genannt wurde, die wird also komplett umgebaut. Und diesmal hat man da keinen Banner bekommen mit Return of Xbox, sondern Mitarbeiter wurden in einem Brief namens Next 100 Days Xbox Reset, vom Comeback zum Reset, mit sogenannten Realitäten konfrontiert. Das waren 5 Punkte. Und innerhalb dieser 5 Punkte, wenn man sich das durchgelesen hat, dann war das im Grunde eine Generalkritik an der Arbeit von Phil Spencer. Denn man müsse die aktuelle Gewinnmarge von 3%, also den Jahresumsatz, steigern. Die Speicherkrise und die schlechten Hardwareentscheidungen der Vergangenheit, und da fängt die Kritik an, mit einem neuen Geschäftsmodell überwinden, sich als Wettbewerber wieder auf zukünftige Exklusivspiele sowie neue Marken konzentrieren. Da wurden zwei genannt. Gears of War Eidae wird dieses Jahr und Clockwork Revolution nächstes Jahr exklusiv für PC und Xbox erscheinen. Und man muss die von externen Anbietern angeblich zu abhängige Plattforminfrastruktur selbstständiger machen, damit alles schneller entwickelt wird. Und das waren so richtige Hiebe, ne, würde ich sagen, an die bisherige Arbeit.
Ja. Was ich hier vor allen Dingen raushöre, ist, man will nicht so sehr den Umsatz steigern, man will die Kosten senken, um die Marge zu heben. Wenn man sein, ist auch geil. Stell dir mal, also diese US-Arbeitskultur. Stell dir mal vor, du bist da Mitarbeiter und dann kriegst du eine Mail mit die next 100 Tage Xbox Reset, auch wieder so eine PR-Floskel. Und dann steht da eigentlich drin, du bist zwar noch nicht gefeuert, aber rechne damit. Jeden Tag. Das ist doch toll, oder? Also das, da hast du doch, also ich, also.
So geht's vielen gerade, denn die Xbox Studios, die werden wohl ausgedünnt. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als wir zusammen in der Redaktion gearbeitet haben, wo wir dachten, meine Güte, Microsoft kauft wirklich alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und hat bald gefühlt 100 Studios.
Ja.
Und da dachte man noch so, da wird bestimmt in 3 bis 5 Jahren so eine Welle an exklusiven, starken Spielen erscheinen. Und dann blubbert da so ein Starfield raus.
Ja.
Über das ich eine Rezension geschrieben habe, das ich als eines der schwächsten Bethesda-Rollenspiele empfinde. Aber jetzt mal zurück zu diesem Ausdünnen. Dieser Neustart, der wird ähnlich wie bei Ubisoft. Die wurden ja auch restrukturiert, sprich, man konzentrierte sich auf Kernmarken. Das soll jetzt auch stattfinden. Und interessanterweise wurden da drei genannt. Halo, klar, ne? Das ist die Marke, die man damit verbindet mit der Xbox. Dann allerdings auch The Elder Scrolls und Fallout. Da scheint also Bethesda fest im Sattel zu sitzen, aber andere Studios, wie zum Beispiel Obsidian, Compulsion Games, Arcane, Double Fine, Ninja Theory und so weiter, die müssen alle fürchten. Teilweise sind jetzt schon Entlassungen vorgenommen worden, bei Compulsion Games zum Beispiel, die haben South of Midnight gemacht. Aber selbst ein Obsidian, ein Arcane, die hatten ja schon die Befürchtung, erinnere ich mich, als die erste Entlassungswelle startete, gab es da auch schon intern Kritik an Microsoft unter dem Stichpunkt, Leute, ihr habt auch eine Verantwortung für eure Mitarbeiter. Aber die fürchten jetzt alle um ihre Arbeitsplätze. Selbst Ninja Theory, die gerade erst Senua angekündigt hatten, rechnen damit, dass sie eben wahrscheinlich, wenn sie Glück haben, werden sie gekauft von einem anderen Investoren. Und Microsoft hat wohl schon hinter den Kulissen des Summer Game Fest oder des Xbox Game Showcase mit dem neuen Spiel Finanziers gesucht, um die auszugliedern. Also da wird richtig ausgedünnt.
Also man kennt's ja, wenn man sich auf neue Marken und künftige Exklusivspiele konzentrieren will, schließt man möglichst jedes Studio, was man jemals gekauft hat. Weil dann entwickeln die sich die Spiele ja quasi von alleine. Ist natürlich, also ich habe ja am Anfang schon gesagt, Microsoft fährt im Kreis und ich habe das Gefühl, da wurde jetzt hier gerade wieder die nächste Runde gestartet, also tatsächlich. Es ist natürlich so ein Ding, also rein betriebswirtschaftlich, sind das alles so Sachen, die sich vielleicht nur so halb rechnen. Also sind die Outer Worlds 2 und so, ne? Und auch so ein Hellblade. Aber wenn man sagt, man will starke Marken haben, dann seine Kreativstudios zu schließen, ist, so ein Arcane, das ist ja ein Name, das war ja Bethesda war das ja schon so ein Studio, wo man so dachte, die machen jetzt nicht die profitablen Spiele, aber die machen so diese Dishonoreds, die auch irgendwas machen mit der Strahlkraft machen oder so ein oder Double Fine, ne? Genauso. Double Fine genauso oder Ninja Theory sowieso. Die haben ja immer gestruggelt damit, dass ihre Spiele nur so halb wirtschaftlich erfolgreich sind, aber jedes einzelne bis auf dieses komische ich habe vergessen, wie es heißt, dieses Multiplayer-Spiel, was so fürchterlich war. Aber die anderen waren immer irgendwie besonders und hatten immer so eine gewisse Strahlkraft. Aber Microsoft macht an der Stelle dann halt einfach Microsoft-Dinge. Das ist halt einfach so.
Und man darf nicht vergessen, dass Microsoft innerhalb der Branche die brutalsten Erfolgsziele hat, was die Marge angeht. Also wann gilt ein Verkauf eigentlich als Erfolg?
Ja.
Das ist extrem hoch, ist das. Also die, ich hatte vorhin erwähnt, diese Marge, Gewinnmarge von 3% und den Jahresumsatz, den man steigern will. Du hast zu Recht gesagt, dass man das natürlich erreicht auch. Da hilft wieder KI durch die Entlassungen und Personalkosten, die man sich dann spart. Aber bizarr ist ja schon auch das Wording. Erst geht's ums Comeback der Xbox.
dann ist da der Titel
Xbox Reset. Ja. Und man hat das Gefühl, man ist in so einer, in so einer Filmtrilogie der Misswirtschaft gelandet. Obwohl Misswirtschaft ist jetzt auch so hochgegriffen. Man darf nicht vergessen, wie, dass da Gewinne gemacht werden. Und Microsoft lasse ich jetzt mal komplett weg, was da jetzt den Gewinn angeht. Aber man gründet jetzt also ein neues Label. Besinnt sich quasi darauf, dass man eine Konsole hat und dass eine Konsole vielleicht davon lebt, dass die exklusive Spiele hat. Und nennt dieses Label dann auch Exclusive. Aber da fängt das auch schon wieder an. Denn, okay, in Gears of War E-Day, was dieses Jahr kommt, klar, das passt sofort, ne? Kann man verstehen, warum das jetzt ein Exclusive wird. Aber dann jetzt nehme ich mal Clockwork Revolution, das für PC und Xbox 2027 erscheinen soll. Nächstes Jahr als ein exklusives Spiel mit diesem Microsoft-Label. Das kommt von In Exile Entertainment. Die haben Bard's Tale 4, Barrow's Deep gemacht, das war eine Enttäuschung. Und dann Wasteland 3, das war nach vielen Patches richtig gut und es ist bis heute eines der besten isometrischen Rollenspiele. Okay, aber In Exile sehe ich noch unter Obsidian.
Würde ich auch sagen, ja.
Was das Potenzial angeht. Und was machen die jetzt für ein Spiel? Dieses Clockwork Revolution. Für mich als Rollenspieler, nicht falsch verstehen, ich freue mich drauf, wenn in einer Steampunk-Welt ein Abenteuer inszeniert wird und wenn das Ganze auch noch irgendwie entfernt an Dishonored erinnert und vielleicht auch noch ein bisschen Immersive Sim drin ist, da bin ich voll dabei. Aber diese Merkmale hatte alle The Outer Worlds 2 auf einem richtig sehr guten Niveau. Ich fand's klasse, es hat sich aber überhaupt nicht verkauft.
Ja.
Das wissen die doch. Und jetzt rücken die mit diesen zwei Titeln raus. Aus strategischer Sicht ist für mich jetzt schon klar, dass dieses Clockwork Revolution sich auch nicht so gut verkaufen wird.
Dann hat man ja einen Grund, In Exile zu schließen.
Richtig.
Also es ist doch klar.
Wie hoch die Erwartung an die Outer Worlds 2 war intern viel, viel höher als das, was abgeliefert wurde. Okay, aber da wissen wir beide jetzt leider nicht genau, was rausgekommen ist, wo da die Diskrepanz liegt. Aber bei einem exklusiven Spiel, das so prominent jetzt nach vorne geschoben wird, ist die Erwartung ja noch mal höher. Also
das ist auch vielleicht, weil sie nichts haben, ne? Also genau. Weiß ich jetzt auch nicht wirklich, aber bei Halo kommt jetzt ja dieses Remake von dem ersten Teil. Ich weiß nicht, wie weit da der nächste Teil ist. Der letzte ist ja im Sinne von, das sollte das große Aushängeschild der neuen Xbox Series werden, ist ja krachend gescheitert. Nicht, weil das Spiel unbedingt schlecht war, das kann ich gar nicht einschätzen, aber was so die Langlebigkeit und die Dauer des Multiplayers und so angeht, ist das ja krachend gescheitert. Und da hat man vielleicht auch jetzt nichts mehr. Also Dings hat jetzt gerade hier Starfield rausgebracht, Bethesda. Und Gears of War kommt jetzt noch, aber weiß ich nicht. Also das vielleicht ist das nicht.
Und das muss man auch nochmal sagen. Ich habe das ja gerade besprochen, Starfield, das ja dieses Jahr für die PlayStation rausgekommen ist. Noch ein kleiner Nachtrag. The Outer Worlds 2 hat sich wahrscheinlich unter 1 Million Mal verkauft. Und direkt danach wurde schon gesagt, ich weiß nicht genau, ob es von den Studiochefs war oder von Microsoft, dass ein dritter Teil damit erstmal ausgeschlossen ist. Und aktuell fürchtet dieses Studio, also Obsidian, um seine Zukunft. Aufgrund dieses Resets. Mitarbeiter wurden schon darüber informiert, dass sie sich vielleicht ein bisschen umgucken müssen. Und jetzt blicke ich gerade rüber zu In Exile, den Genre-Nachbarn quasi. Die kommen ja auch aus einer ähnlichen Tradition, die beiden Entwickler. Und ich habe mich damals, weiß ich noch ganz genau, geärgert, dass Microsoft sich die geschnappt hat.
Ja.
Weil ich natürlich ein Vollblut-Rollenspieler bin, weil ich die mag, diese Produktion, selbst wenn die manchmal am Anfang so ein bisschen spröde sind und so. Aber ich habe mich richtig geärgert. Und jetzt zurück zu Starfield. Von Bethesda, die ja offensichtlich gar nicht zur Diskussion stehen. Starfield ist eigentlich, was die Produktionsqualität angeht und das, was man erwartet, ein Fail. Und das ist das erste exklusive Spiel unter Microsoft-Partnerschaft, sage ich mal. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wer ist schuld? Letztlich arbeiten die so autark, wenn ich das richtig verstehe, da bei Bethesda, dass man da den großen Teil der Verantwortung schon bei denen natürlich sehen muss. Und da gehen sie ja, was das Verbuggte zum Start angeht und so weiter, diese kleinen Glitches, die drin sind und so, da folgen sie ja einer Tradition. Aber guck mal, jetzt kommt das Spiel für PlayStation 5 und stürzt mir so oft ab an einer Stelle wie kein anderes Spiel auf der Konsole. Nach 3 Jahren Release. Und das ist, finde ich, auch angesichts des Namens des Studios, Microsoft dahinter, das ist einfach scheiße.
Ja.
Und deswegen erwarte ich von dem The Elder Scrolls 6 was da ja jetzt vermutlich auch exklusiv kommen wird für Project Helix, kann ich mir zumindest vorstellen, ich weiß es nicht, erwarte ich natürlich nicht mehr so viel und habe irgendwie das Gefühl, dass diese Partnerschaften eben nicht nur Gutes hervorbringen.
Nee, wobei bei Bethesda war das ja immer schon ein Thema, ne? Aber Starfield fand ich auch, also da hat sich Bethesda so verhoben, fand ich. Ich fand das auch gar nicht gut. Ich habe das gespielt zum Release, aber gar nicht lange, weil mich das gar nicht gehuckt hat. Und dass das so kaputt ist und nicht gepatcht wurde, das ist so richtig Bethesda macht Bethesda-Dinge. Weil das ist, also wenn du dir, ich meine, damit haben sie jetzt nur bedingt was zu tun, aber es ist so ein bisschen genauso wie dieses Oblivion Remake Master, was irgendwie einen Patch bekommen hat und was auch immer noch kaputt ist. Das ist so, steht so ein bisschen in der Tradition, ne? Und das ist, ich erwarte mir ehrlich gesagt von Elder Scrolls 6 auch nicht mehr viel, einfach weil sie da nicht mehr, weil sie hinterherlaufen mittlerweile, statt Speerspitze zu sein.
Ich sag mal so, das klang jetzt alles sehr negativ. Ich bin natürlich ein großer Freund auch von den Abenteuern, die sie gemacht haben. Ich habe nahezu alles gespielt von denen und die hatten bisher immer diese Fähigkeit, diese technischen Defizite, die holprigen Starts, vor allem natürlich auf Konsolen, da muss man trennen. Denn auf dem PC war das häufiger ein anderer Schnack, aber wenn sie sich dann an die PlayStation gewagt haben, dann ging es erstmal initial schief. Ich dachte, da entsteht dann auch ein Learning. Und ich dachte auch, dass in Kooperation mit Microsoft, weil natürlich auch die Ressourcen dann da sind und der Anspruch vielleicht auch da ist, an die eigene Qualitätssicherung das zu verbessern, dass Starfield diese Probleme nicht hat. Denn bei all dem, was man zu Fallout New Vegas sagen kann und Fallout 4 zum Start auf den PlayStations, liefen die irgendwann. Und Starfield verstehe ich einfach nicht. Das ist kein gutes, das hinterlässt keinen guten Eindruck. Und es kommt ja wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass die neue Chefin von Xbox hinsichtlich des Exklusivlabels eben The Elder Scrolls 6 gar nicht erwähnt hat. Weil dieses Jahr kommt Gears of War, nächstes Jahr kommt Clockwork Revolution. Entweder ist dann The Elder Scrolls 6, das ja eigentlich schon spielbar ist und so weiter, für 2028, 29 geplant, vielleicht für Project Helix. Oder es wird noch diskutiert mit Bethesda, ob das tatsächlich exklusiv für PC und Xbox kommt.
Ja.
Naja.
Ich muss sagen, ich glaube irgendwie nicht daran, dass das, also die Aussage ist spielbar, kann alles heißen.
Zumal die gab es schon mal vor 2 Jahren. Diesmal war, glaube ich, das Neue war, dass der neue Chef vor Ort bei Bethesda gespielt hat.
Ja, ja, okay, cool. Also ja, ich hoffe ja auch das Beste. Also ist ja nicht so, dass ich, also ich glaube aber nicht mehr daran, dass diese Magic noch da ist irgendwie, weil Starfield konnte das mit dem Technischen inhaltlich nicht so richtig, also für mich hat das nicht funktioniert, leider.
Nee, und da hinken sie einem wirklich veralteten Spiel, also was Zeit betrifft und manche Mechaniken, komplett hinterher im Figurenverhalten. Also sie haben sich da nicht entwickelt, da wo es notwendig ist. Und alle Welt erzählt uns immer, ja, Spiele werden teurer, weil da steckt jetzt auch so viel drin und sie müssen so viele Jahre arbeiten und dann kommt noch KI und dann haben wir auch noch irgendwie, müssen ja auch von irgendwas leben. Ja, aber Leute, vergesst euren Kernjob nicht. Denkt nicht nur an die Kernmarken, sondern euer Kernjob ist auch, die Unterhaltungsqualität zu verbessern. Und das sehe ich bei Microsoft gar nicht. Dass sich da ein Entwickler, obwohl, wie gesagt, Klammer auf, The Outer Worlds 2, hat wirklich abgeliefert, weil man sich getraut hat, ein Rollenspiel mit einer Immersive Sim zu verbinden. Und auch die Dialogqualität ist auf einem ganz anderen Niveau als in Starfield. Wesentlich besser. Mhm. Sehr innovative Mechaniken. Und es tut mir richtig weh, dass sich das Ding unter 1 Million verkauft hat und man damit anscheinend intern dann schon sagt, davon kommt kein dritter Teil mehr. Ne? Naja.
Ja, das ist, ja.
Da sind wir wieder, aber alles wird teurer. Und kommen langsam an das Ende dieses Podcasts, denn vor kurzem hat Valve endlich gesagt, was die Steam Machine kostet. Über $1,000.
Das ist echt toll.
Es gibt zwei Modelle. Eine 512 GB Version für $1,049 und eine 2 Terabyte Version für $1,349. Und zwar beide am 30. Juni. Ihr könnt jetzt schon vorbestellen, aber Achtung, da sind keine Controller bei.
Ja, war leider absehbar, dass das nichts wird. Also da ist das, dass sie jetzt da so lange auch rumgezögert haben und so, ne? Es war ja schon lange, wann kommt der Preis und wann kommen die Dinger? Kommt überhaupt noch? Was ist denn da jetzt los? Die haben jetzt genau das Problem. Ich habe irgendwie gelesen, dass es so ein bisschen so ist, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, dass wenn Valve da irgendwo aufschlägt bei einem Speicherhersteller und sagt, ey, wir brauchen so und so viel, dann nennen die einen Preis und wenn Valve sagt, können wir da nochmal drüber reden, dann rufen die einfach nicht mehr an oder gehen nicht mehr ans Telefon. So, das ist, also das ist das Ergebnis und die Steam Machines sind jetzt nicht die so völlig verrückte Mega-Maschinen, sondern das sind so mittelgute PCs. Ich habe schon so erste Videos so von Linus Tech Tips und so gesehen, wo er bessere PCs für den Kurs selber zusammenbaut quasi, also die mehr Leistung haben und auch die PS5 Pro ist jetzt zum Teil, also es ist immer schwer das zu vergleichen, aber so nah dran, mindestens zum Teil schneller in bestimmten Bereichen. Klammer auf, kostet aber weniger. Klammer zu. Ist natürlich eine Linux-Maschine, die Steam-Maschine. Und ich nehme halt an, dass es auch daran liegt, dass sie viel kleinere Stückzahlen verkaufen als ein Sony, eine PlayStation. Oder damit kalkulieren oder so. Aber da sehen wir, ich finde, das ist der allerletzte Beweis dafür, dass eine PS6 für 700 Euro wirklich nur noch ganz entferntes Traumwunschdenken ist. Das hat, glaube ich, mit der Realität nichts mehr zu tun. Das
ist echt crazy. Manchmal dieses surreale Gefühl, dass hinter den Kulissen die Leute einfach sagen, hey, im Moment mit KI und allem und Speicherchips und so weiter, wir können alles richtig teuer machen. Das ist natürlich jetzt viel zu platt gesprochen, aber es gibt immer mehr Gründe, die man in seine Pressemitteilungen schreiben kann, um Dinge zu verteuern.
Ja, das stimmt. Aber das Ding ist halt gerade, das ist jetzt ja Valve, ne? Ich würde das jetzt bei vielen Unternehmen glauben. Bei Valve glaube ich es halt eher nicht. Also bei Valve, glaube ich, die wollen auch Geld verdienen und sure und alles und so. Aber ich glaube nicht, dass die für ihr Produkt den Preis so künstlich nach oben treiben, dass es ja im Grunde keiner mehr kaufen wird. Sondern, das glaube ich nicht so recht. Ich glaube, dass da ist eine gewisse Wahrheit drin, dass 2 Terabyte für 1.428 US-Dollar, davon wird ein großer Teil halt jetzt der Speicher sein, den sie viel zu teuer einkaufen müssen. Also das ist...
Ja, das stimmt. Also du hast, rein faktisch ist das schon richtig. Und wenn man das dann vergleicht, also 1.000 Euro, dafür machst du dir keinen High-End-PC. Ne? Also das ist klar. Ja, ja. Und es war, wie du richtig gesagt hast, zu erwarten, spätestens nachdem ja auch das Steam Deck auf die 700 ging, dass ja, da ordentlich was drauf geht. Das war alles zu erwarten. Nur ich habe manchmal das Gefühl, es schaukelt sich im Hintergrund auch so ein bisschen hoch.
Ja.
Weil wir beide sagen ja jetzt schon, wie selbstverständlich, dann kann die PS6 eigentlich nur 1.000 Euro aufwärts kosten.
Ja, es sei denn, man macht das wie früher und subventioniert die Hardware. Ne? Also das ist aber, ich glaube, dass Sony jetzt auch nicht mehr so rasend dran interessiert, pro PlayStation 6 dann irgendwie $100 oder $200 draufzulegen. Sondern da wird dann wahrscheinlich eher Richtung Null kalkuliert. Ich glaube noch nicht mal mit Gewinn ein bisschen.
Und es wird immer schwieriger als in dieser klassischen Phase der Konsolen. Also in der Zeit, als Spieleproduktion noch 10 bis 20 Millionen Dollar gekostet haben, ja, und richtig erfolgreich waren. Heute kosten die das Zehnfache, also 200 bis 300 Millionen Dollar. Die sind aber nicht schneller hergestellt, diese Spiele. Das ist ja auch so ein KI-Mythos, dass die das dann alles schneller machen, wird ja mal abwarten. Aber die dauern dann 5 bis 7 Jahre. Und früher, das wollte ich damit sagen, konnte man eine Konsole eben subventionieren, weil man wusste, man macht den Gewinn über die Spiele.
Ja.
Das wird natürlich in dem Moment schwieriger, wo du 200 bis 300 Millionen in die Entwicklung eines Spiels investierst. Und dann wollen die Leute nicht nur ein Spiel, sondern die wollen von diesen Blockbustern, sage ich mal, AAA-Produktionen, die das Ganze tragen, wollen die jedes Jahr 2, 3. Das war ja auch so ein bisschen das Problem von Microsoft beim Game Pass, dass, wenn wir ehrlich sind, da war die Masse ja schon da, alle konnten früh spielen, aber die Gier des Spielers geht natürlich auch so weit, zu Recht, ich kenne das ja, dass man auch exklusive Qualität sehen will und die hat Microsoft nicht abgeliefert. Und ja, jetzt ist natürlich das Problem, auch für Sony wird das ein immer größeres Problem, man sich nicht mehr so sicher auf diese Gewinne verlassen kann, selbst nicht auf die von großen Namen.
Wenn Naughty Dog kein neues Spiel in einer Konsolengeneration schafft, dann wird's irgendwann eng. Also, ne, das ist schon echt.
Und schau dir mal die Reaktionen an zu God of War Laufey. Das soll ja wahrscheinlich kommen in der ersten Hälfte 2027 als exklusives Spiel. Und also da war ich mir auch nicht sicher, was das jetzt genau sein soll. Ich bin ein großer Freund von Ragnarök, hab da was über die Mythologie gemacht und so weiter. Aber das hat mich auch nicht aus den Socken gehauen. Ich fand es fast ein bisschen verstörend, wie da dieser Quader rumhüpfte.
Ja.
Wie gesagt, ich mag das thematisch und so weiter, aber da dachte ich mir auch, dass, also als Erweiterung, als DLC, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich da auch jetzt ein bisschen zu kritisch durch diesen Trailer, der mich nicht abgeholt hat.
Nee, aber mir ging das auch so, dass ich nicht genau wusste, für wen ist denn das? Also wer ist denn da, wen soll denn das ansprechen? Weißt du, genau das habe ich mich irgendwie auch gefragt, so wer soll denn das? Also für wen?
Ja, und da muss man sich langsam Sorgen um Sony machen in diesem Sinne. Also wenn man PlayStation als stabile Marke innerhalb des Wettbewerbs mag, so wie ich jetzt, weil man da einfach viele positive Verbindungen an richtig gute, exklusive Abenteuer hat. Denn Marathon, wie gesagt, strauchelt aktuell, obwohl es auf der qualitativen, ästhetischen Ebene von einigen Leuten die höchste Auszeichnung bekommt. Auch Ben ist ja sehr angetan davon, aber es liefert ja nicht ab. God of War Ragnarök ist auch wieder so ein Kandidat. Jetzt habe ich natürlich die Wolverine übersprungen, die ja auch im September kommt, exklusiv, auf die ich mich zumindest ein bisschen freue, aber die natürlich ein sehr spezielles Feld abdeckt. Aber da muss man sich schon Sorgen machen. Aber jetzt zurück zu Steam Machine. Okay, unterer bis Mittelklasse PC ist das für etwas über $1,000, je nachdem, was man da genau kauft. Und was spielt man dann? Man hat seine Bibliothek von Steam, seine PC-Games, darunter natürlich eben auch viele, die keinen AAA-Anspruch haben, ja? Also das ist, wenn du Strategiespiele magst, Rundentaktik und so weiter. Und die spielst du jetzt halt im Wohnzimmer auf deinem großen Fernseher. Es ist quasi ein PC-System, das du wie eine Konsole benutzen kannst.
Ja, eigentlich ist das ja eine, also mit SteamOS und wenn das gut optimiert ist und so, ne, ist das ja ein Killer, theoretisch. Wenn die Hardware mehr Leistung hätte, weil mit 4K wird das schon irgendwie auch eng, muss man auch sagen, aber wenn die Hardware ein bisschen mehr Leistung hätte und nicht so teuer wäre, dann wäre das ein Killer. Weil das ist, du hast deine Steam-Bibliothek am Fernseher. Das ist für viele Leute wirklich ein Konsolenersatz. Leider wahrscheinlich so nichts Halbes und nichts Ganzes, aber man wird es auch erstmal sehen müssen, würde ich behaupten. Wie gut ist es optimiert? Wie viele Spieler haben dieses Siegel? Man sieht auch, dass viele Spieler, siehe Steam Deck, auch mit Einschränkungen umgehen können, solange die Gesamterfahrung stimmt sozusagen. Da ist ja auch nicht jeder, es muss immer alles mit 120 FPS in Super High-End laufen drauf. Das ist, muss man mal sehen, würde ich sagen. Bei Steam gibt es Spiele oft echt viel günstiger, also in Sales und so, auch günstiger, als sie im PlayStation Store sind.
Die Leute, die eine Steam-Machine kaufen, haben natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung einerseits an das, was da so angeboten wird, weil da hast du Nischen bis hin zur Rundentaktik und Roguelike-Action für 5 €, keine Ahnung. Zwar bieten das auch die Konsolen schon in ihren Archiven an, aber hier erwartest du eben nicht dasselbe wie von der Switch 2, von der PlayStation 6. Nichtsdestotrotz nähern sich die Systeme natürlich immer weiter an, denn auch Project Helix, also die künftige Xbox, die wird unter Windows 11 laufen, also einem PC-Betriebssystem. Aber die ist ja dann wiederum im Vergleich zu einer Steam-Machine technisch wahrscheinlich dann die Steam-Monster-Machine. Ich weiß.
Ja, wahrscheinlich oder anders optimiert oder anders zusammengestellt oder so. Hier hat man natürlich wie immer das Problem, dass die Spieler ja auch, dass es nicht auf diese Hardware optimiert werden, während du das ja bei Konsolen hast und so. Aber vielleicht auch doch, vielleicht braucht man auch dieses Label, vielleicht müssen Spiele besonders auf die Hardware abgestimmt werden, um dieses Label zu kriegen wahrscheinlich, ne, dass es lauffähig ist. Naja, ich glaube halt, dass der Preis wird ein Riesenhemmnis sein. Ich glaube, sie werden weniger davon verkaufen, als sie sich vorgestellt haben, weil das $1,500 ist halt einfach, das machst du nicht mehr so im Vorbeigehen, da denkst du noch mal kurz nach. Bevor du auf Kaufen klickst, so, und das ist, und dieses Nachdenken könnte das Problem sein. Da könnte nämlich die Frage auftauchen, wozu brauche ich das eigentlich? Also da könnte man sich kurz mal diese Frage stellen und dann könnte die Antwort sein, oh, vielleicht brauche ich es ja gar nicht. Ich habe ja schon eine PS5. Und das könnte das Problem sein.
Vielleicht ist es aber auch dann tatsächlich sowas, du hast erwähnt, dass PC-Spieler aktuell kaum an Speicher kommen.
Ja, auch wahr.
Valve ist natürlich ein anderer Einkäufer. Die haben für diese Steam-Machine offensichtlich Speicher im Vorfeld gekauft, der da drin ist. Vielleicht denken manche, hey, wenn ich das jetzt mal so bedenke, dass der dann immer teurer wird. Vielleicht ist das doch für mich in dieser Hinsicht ein Schnapper. Ich weiß es nicht.
Vielleicht ist das so eine Art Geldanlage. Das ist so ein Bitcoin. Ja. In 3 Jahren ist es mehr wert als.
Ich weiß gar nicht, ob man eine Steam-Machine ausschlachten könnte wie ein PC, um sich die Teile daraus zu nehmen.
Ich würde sagen, das ist verlötet. Aber naja.
Weil es ist ja dann offiziell so von der Struktur her fast wie eine Konsole.
Manche Leute klauen Kupfer aus Stromkabeln, also vielleicht kriegst du da auch die Chips raus, um sie weiter zu verkaufen.
Apropos klauen Hardware und Preise, wir kommen zum Abschluss dieses Podcasts zu GTA 6, das erscheint tatsächlich am, 19. November?
19. November.
Und es wird 80 Euro kosten, nicht 100 Euro, wie einige vor 1-2 Jahren noch befürchteten. Aber auch Rockstar Games hat Hardware-Probleme, denn wenn ihr das bestellt, physisch, ist da keine Disc drin.
Dann kriegt man einen Download-Zettel. Was meine Lust ist, mir physisch zu bestellen, direkt gekillt hat, zumal ich mir wahrscheinlich die... Also eigentlich kostet das Spiel halt schon 100 Euro, weil die Ultimate Edition 100 Euro kostet. Und in der Ultimate Edition ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schon eher auch das ganze Spiel drin. Während man so wenn man die 80-Euro-Variante kauft, eher so eine Light... Nicht, ist übertrieben, aber in der Ultimate Edition sind so Shops und Barbershops und was fürs Auto und Werkstätten und Automodelle und so drin. Und dass es ja ein Singleplayer-Spiel ist. Und das sind Sachen, die man schaltet man dann irgendwie frei im Laufe der Kampagne. Also es gehört schon eigentlich ins Spiel rein. Eigentlich kaufst du das echte Spiel schon für 100 Euro. Würde ich sagen. Also eigentlich, ich glaube, dass sie mehr Ultimate Editions als Standard-Editionen verkaufen werden.
Das vermute ich doch auch, angesichts der Anziehungskraft. Und dieses Spiel erscheint nur für PlayStation 5 und Xbox.
Ja, kein PC. It runs best on PS5 Pro, ist, glaube ich, das große Versprechen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir uns wenig Angst, Sorgen um Sony machen müssen, beziehungsweise die einzige Sorge, die wir uns um Sony machen müssen, ist, schaffen sie es rechtzeitig zum Release genug PS5 Pros für, was ist auch immer, 800 Euro oder 800 Dollar ins Regal zu stellen? Weil ich glaube, da wird es einige geben, die sich exklusiv für GTA 6 vielleicht erstmals eine PS5 kaufen. Und es wird Leute geben, die aufrüsten werden auf die Pro. Und ich glaube, dass die Pro, wenn das, man weiß es ja noch nicht bei GTA 6, aber wenn man davon mal ausgehen würde, dass es nur 60 FPS nur auf der Pro gibt oder weiß ich nicht, ne? Also irgendwas Markantes, dass das Spiel deutlich besser ist auf der Pro, dann wird das ein so harter Verkaufstreiber für die Pro werden, dass da muss Sony vielleicht auch gucken, dass sie genug Konsolen in die Regale bekommen überhaupt. Sonst könnte das Ding schnell vergriffen sein, egal was es kostet. Diese Verkaufskraft unterstelle ich GTA 6 jetzt einfach mal, weil das ist ein Spiel, da warten Leute jetzt 13 Jahre drauf. Das wird, glaube ich, der größte Multimedia-Launch, den die Welt jemals gesehen hat. Ich glaube, der Release vom 5. war ja schon crazy, aber ich glaube, von 6 wird nochmal Dollar. Und ich glaube, es ist auch zu Recht so, dass da niemand im Release-Fenster sein will. Ich glaube, das ergibt schon Sinn. Ich bin sehr gespannt, was das wird.
Das erkennt man auch daran, wer einem so im Umfeld danach fragt, dass wir drüber sprechen. Ja klar, ne? Letztens hat tatsächlich ein 9-Jähriger hat mich gefragt, ob ich ihm GTA 6 besorgen kann, weil er wohl wusste, dass ich was mit Spielen zu tun habe, über 2-3 Ecken oder so. Und ich dachte, wow. Und da habe ich ihn gefragt, hey, hast du denn eine PlayStation? Ja, die kaufen mir meine Eltern zum Start. Und da war ich so, aber du weißt schon, dass das Spiel so eine Altersgrenze hat ab Erwachsen und Co.
GTA sind immer die einzigen, also eins der wenigen Spiele, wo ich es immer sinnvoll finde, die Altersgrenze auch wirklich mal ein bisschen doller einzuhalten, gerade weil viel im Subtext und in der Darstellung ja auch nicht nur Gewalt, sondern alles irgendwie so eine Rolle spielt. Ja, cool. Aber das stimmt schon, das spiegelt das schon wieder. Und genau das wird, glaube ich, in vielen Haushalten passieren. GTA 6 wird, glaube ich, viele, auch die eigentlich gar nichts mit Spielen zu tun oder die ihr FIFA spielen, vielleicht mal im Jahr noch auf der PS4 jetzt noch kommen. Das wird so ein Spiel sein. Ich glaube, das wird ein echter, da bin ich sehr gespannt drauf. Da bin ich so, mal gucken.
Einerseits wird die Euphorie natürlich auch dadurch geschürt, dass man jetzt wieder neues Material gezeigt hat, sehr viele Screenshots. Die hat sich Digital Foundry angeschaut und die waren erstaunt, was die Qualität angeht. Und dadurch wurden sie skeptisch und meinten, das, was man da sieht auf diesen Bildern, hat so eine Detaildichte, die man auch aktuell von keinem PlayStation 5 Pro-Titel kennt, dass Rockstar Games das vermutlich in einer Entwicklungsumgebung aufgenommen hat oder mit einem Foto-Editor, der sehr mächtig ist, den wir noch nicht kennen. Aber das dürfte mit der Realität in Echtzeit, wenn das Spiel dann läuft, nicht viel zu tun haben. Da bin ich mal gespannt. Die Erwartungshaltung ist natürlich enorm.
Aber ich möchte daran erinnern, dass, also einerseits war Rockstar immer sehr gut darin, das Spiel zu zeigen in seinen Sachen. Also alle Trailer von Red Dead Redemption 2, alle Trailer von GTA 5, alle Bilder von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 entsprachen dem Spiel. Und auch bei einem Red Dead Redemption 2, wenn du dir das anguckst, das lief auf einer PS4, auf der Basis PS4. Mit 30 Frames und nicht in 1080p, okay. Aber das war für die damalige Zeit genauso. Da hat man auch gedacht, wie soll das denn? Und da sind die gut drin.
Das sind richtige Magier sogar, würde ich sagen. Also Red Dead Redemption 2 ist immer noch State of the Art in vielen Bereichen, was Landschaft und Licht angeht.
Ja, und das würde ich da erstmal abwarten, bevor ich mich da in, nur weil es bis jetzt kein anderer hinbekommen hat. Niemand anders hat so viel Geld, niemand anders hat so viel Zeit und niemand anders hat so viel Man- und Women-Power, um ein Spiel zu produzieren. Deswegen mal abwarten.
Das Interessante daran ist ja vielleicht auch, dass diese Diskussion oder diese Skepsis nicht aufgekommen wäre, wenn sie es auch für den PC veröffentlichen würden, weil man dem natürlich noch mehr zutraut als der PlayStation 5 Pro.
Ja klar, aber das kommt ja dann, ich weiß nicht, wie lange hat es bei Red Dead 2 gedauert, ein Jahr oder anderthalb oder so? Mhm. Also das ist ja quasi gesetzt, dass es kommen wird. Es ist ja völlig klar, warum sie das jetzt so machen. Wenn man staggert, kann man wesentlich mehr Spiele verkaufen, weil Leute, ich habe, glaube ich, GTA 5 besitze ich dreimal. Also für PS3, für PS4 und für PS5. Und ich habe auch eine PC-Version, die habe ich aber über den Epic Store bekommen. Und wenn es danach geht, also das kaufen sich Leute dann ja nochmal. So. Also, weil nur am PC werden Mods möglich sein. Das heißt, alle Leute, die auf dem PC spielen wollen, aber die es gleich spielen wollen, kaufen sich eine Konsole und das Spiel. Und anderthalb Jahre später kaufen sie sich das Spiel für einen PC. Und alle kaufen sich das Spiel dann zwei Jahre später für die nächste Konsolengeneration nochmal. Also, da macht Rockstar schon so, dass sie dann auch viel mal das gleiche Spiel nochmal verkaufen.
Jetzt haben wir ja eingangs darüber gesprochen, alles wird teurer, Leute werden entlassen. Wir haben von einer schleichenden Dystopie gesprochen und ich habe den apokalyptischen Reiter sogar ins Spiel gebracht und angedeutet, dass das vielleicht erst der Anfang ist und auch einige Branchenexperten sehen da einiges auf die Spielebranche zurollen und jetzt kommt da Ende des Jahres dieses GTA 6 und bringt das Licht. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Sorgt dafür, dass alle spielen wollen, über alle Generationen und Altersgruppen hinweg, dass man sich dafür vielleicht sogar eine PlayStation 5 Pro kauft. Nichtsdestotrotz gibt es auch einige Stimmen, die sagen, ja, das kommt, aber dieses GTA 6 könnte auch der Schwanengesang der Branche sein, die wir früher so gefeiert haben, die jetzt aber ihren Zenit überschritten hat. Und dieses GTA 6 ist so dieses, sag ich mal, ja, es ist nicht der letzte Hoffnungsschimmer einer sterbenden Branche, aber es könnte sowas sein, wie der Zenit wird dann überschritten.
Ja, das könnte sein, weil sich also ich glaube, das Problem von dem Spiel ist, die Leute hatten jetzt 13 Jahre Zeit, in dieses Spiel Sachen rein zu projizieren, die das Spiel niemals sein können wird. Weißt du, was ich meine? Also das wird ein GTA sein. Das wird eine super detaillierte Welt haben, das wird crazy Autos haben, das wird wahnsinnig gut aussehen, wird vielleicht einen coolen Shooter haben, wird, also was ein GTA halt ausmacht, sein. So, aber es wird nicht mehr sein. Und ich glaube, viele Leute erwarten von diesem Spiel so eine Art Super-Videospiel. Und das wird ein Problem sein, glaube ich, in der Rezeption des Spiels, dass die Leute sagen, ja, ist ja doch wieder nur ein GTA. Und dann ist es nur der Singleplayer auch am Anfang, ne? Nur in Anführungsstrichen. Und das finden wir aber nicht so gut, weil XY fehlt und man kann auch nicht Roleplay machen. Ich glaube, also das wird ein Thema sein. Und generell ist natürlich dann auch wirklich die Frage, die sich stellt, ist, kann das nochmal sein, dass man 13 Jahre auf so ein Spiel wartet? Also kann das, ich glaube, die Revenue, also die Einnahmen werden hoch genug sein, die werden sofort Gewinn machen, das wird das Erfolgreichste. Also das glaube ich schon, ne? Die Rekorde werden fallen, sie werden innerhalb von einem Tag, drei Tagen, einer Woche, einem Monat die höchsten Umsätze aller Zeiten haben und so weiter. Aber es wird sich trotzdem die Frage stellen müssen, geht das so?
Es wird. Die These ist ja, dass es quasi der letzte große Blockbuster-Knall seiner Art sein wird. Den wir aus der Vergangenheit natürlich kennen, ne? Also, ja. Aber den es in dieser Form aufgrund der Dinge, die wir angesprochen haben, der Speicherkrise, ja, der Verteuerung, der KI und auch der Personalentscheidung, dass es den eigentlich so in Zukunft nicht mehr geben kann.
Ja, das könnte halt sein. Und ich, also durch ganz viele Sachen, die sich bedingen und halt auch wirklich, ist es, und das frage ich ja jetzt auch schon länger, auch in vielen Podcasts haben wir ja schon darüber gesprochen, ist es zielführend, dass Spiele dreistellige Millionen oder gar Milliardenbeträge vielleicht kosten, wenn du jetzt hier für GTA 6 alle Kosten zusammenrechnest, inklusive Werbung. Ergibt es Sinn, dass Spiele Entwicklungszyklen 8 bis 10 Jahre sind? Ist es quasi möglich, ist es überhaupt sinnvoll, dass ein großes Studio wie zum Beispiel jetzt Naughty Dog als Beispiel in einer Konsolengeneration nur ein einziges Spiel veröffentlichen kann? So.
Man darf natürlich nicht vergessen, dass manche dieser Blockbuster selber schon fast Live-Service-Games waren. Also so ein, ich nehme mal von Bethesda Skyrim. Wie lange die Leute das in irgendeiner Form gespielt haben und GTA darf man natürlich auch nicht vergessen, den Multiplayer, der ja nachgeliefert wird, wie lange die Leute an so ein Spiel gebunden werden, ne? Über eine Konsolengeneration hinweg.
Ich würde auch sagen, es wird nicht das Problem sein, dass das Spiel kein Erfolg wird. Und es wird nicht das Problem sein, dass das Spiel, ich glaube, es wird das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten werden, was jetzt ja auch alle erwarten. Ich glaube, dass die Frage stellt sich gar nicht, aber das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten als Singleplayer-Spiel bei Release, weil es ist schwierig, so ein Roblox oder so ein Minecraft zu übertreffen, aber ich meine so im Sinne von, was so ein GTA halt sein kann, ne, und der größte Release aller Zeiten. Aber ich glaube, daran werden sich so ein paar Sachen entzünden. So, ich glaube, daran wird diese Diskussion, wenn man jetzt die 30 bis 50 Stunden Singleplayer-Kampagne von dem Spiel gespielt hat, wird sich die Diskussion daran entzünden zu sagen, ergibt es Sinn, dass so ein Spiel 13 Jahre lang dauert? So, ergibt das wirklich Sinn? Und solche Geschichten und genau, und halt auch, wie lange wollen wir ein Spiel spielen und so weiter. All das wird, glaube ich, eine Rolle spielen.
Für mich ergibt das Sinn, wenn es dafür sorgt, dass Red Dead Redemption 3 erscheint.
Ja gut, das ist wahr, aber wie alt, wann? Also wenn ich dann 50 bin, oder wann soll das? Oder wann soll das dann erscheinen?
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hat man jetzt noch so einiges vor sich, was die Arbeitszeiten angeht.
Ah ja, stimmt auch wieder, ja, die stimmt. Ja, dann kann
und
das sein.
Und irgendwas muss man ja spielen, wenn man da mal in Rente geht und weiter arbeiten muss.
Genau, dann muss man ja. Also, wenn man danach geht, wäre Red Dead Redemption 3, wäre 13 Jahre, 2018 ist das rausgemacht, 2031. Wäre
okay,
dann.
2031, okay, ja. Das war ja zum Schluss nochmal so ein richtiger strahlender Lichtblick, Eike, dass das erfolgreichste Spiel aller Zeiten am Ende unseres recht kritischen Gesprächs über den Status quo der Branche und über die High- und Lowlights, die uns so aufgefallen sind. Ich bedanke mich, dass du Zeit gefunden hast.
Vielen Dank für die Einladung. Das war unterhaltsam wie immer.
Und natürlich mit Überlänge, trotz des Hitzedoms da draußen. Da können wir uns beide nochmal auf die Schulter klopfen. Und ich hoffe natürlich, für euch war das einigermaßen interessant und wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.